Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Game Experience Design. Heute geht es um das Thema Embodiment und ich habe mir fest vorgenommen, mehr ins Gespräch zu kommen, aber es ist richtig viel wieder geworden. Sie müssen einfach dazwischen gehen, so dazwischen grätschen. Ich habe Folien, an denen ich mich festhalte, sie bringen mich nicht aus dem Konzept. Ich habe aber so Stopper eingebaut, in denen wir vielleicht mal über das eine oder andere sprechen. Also Embodiment, was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass im christlich-jüdischen Abendland, also aus einer jüdisch-christlichen Tradition, die wiederum im Prinzip schon ihre Grundlagen in der griechischen Philosophie findet und so in dem gesamten Mittelmeerraum weit verbreitet ist, nämlich die Trennung von Leib und Seele. Das sehen Sie auf dem linken Bild, wo halt der heilige Mann stirbt und aus seinem Mund die Seele hinausfleucht, um dann ins Himmelsreich gebracht zu werden und auch entsprechend begleitet wird. Diese Dreiteilung der Welt in Himmel, Erde, Hölle, auf der rechten Seite sieht man das von Hieronymus Bosch, so der berühmte Tunnel ins Jenseits, den man bis heute in den Cyberspace-Darstellungen findet, immer wenn dann durch das Auge irgendwie die Seele in den digitalen Datenraum wandert, wird meistens so eine Tunnelmetaphorik aufgebaut. Das hat sich also weit verbreitet, die Vorstellung, wir seien eigentlich so eine Seele und Leib oder Körper und Geist, heißt es dann in der säkularisierten Philosophie von Descartes, das Gespenst in der Maschine halt. Hier sieht man die Zirbeldrüse, die nämlich der Fuß ist nah am Feuer, das wird dann durch Bahnen ins Gehirn geleitet, dort in der Zirbeldrüse verarbeitet und die wiederum reagiert dann. Also das ist die Vermittlerin zwischen Körper und Geist. Descartes hat eben, das war ja so sehr rational, hat auch anatomische Studien betrieben und dann festgestellt, wie kann man das erklären, dass der Körper als Maschine funktioniert, andererseits aber sowas wie ein Geist notwendig ist, hat das dann versucht in dem Rahmen irgendwie zu verdeutlichen. Cyrus, machst du gerade die Tür zu, bitte?
Ja.
Danke, kein Thema. Zu verdeutlichen. So, und das ist eine säkularisierte Form, die sich auch deswegen durchsetzen konnte, weil ja schon eine ausgemachte Sache war, dass Körper und Geist zwei voneinander getrennte Entitäten sind. In der Populärkultur ist das bis heute klar, also sowas wie Zombies als Körper ohne Geist in Night of the Living Dead oder Gespenster als Geister ohne Körper. Das sind zwei Einheiten, die man voneinander getrennt lösen kann und wenn eines sich vom anderen trennt, dann ist das zwar nicht gut, aber durchaus sind die beiden unabhängig voneinander. Schön auch im Ghost in the Shell, also hier ist das Anime von 95, in diesen Themen, wo man halt beliebig seinen Geist auf eine Platte laden kann oder ins Datennetz einspeisen und dann bleibt der Körper zurück und wenn dem Geist was passiert, dann wird der Körper auch praktisch ins Koma fallen. Also diese Vorstellungen sind weit verbreitet und es gehört zum guten Ton, dass der Geist Priorität bekommt. Also Körper, das irdische Jammertal, das muss man überstehen, aber um den Geist muss man sich kümmern, weil der ja im Zweifel am Ende dann nach oben oder nach unten steigt. Aus dem Geist heraus entstand auch die Psychologie, die sich halt vor allem um das geistige und seelische Empfinden und Befinden kümmert. Im Gegensatz zur Medizin, die sich vor allem um das Körperliche kümmert und das auch so als maschinelle Wartungsarbeiten ansieht. Also die hat die viel gescholtene Schulmedizin, die ja dann noch sehr materialistisch mit den Belangen umgeht. Das ändert sich in der Geistesgeschichte, in der Philosophie im Embodied Turn, ganz wesentlich ausgelöst durch Maurice Merleau-Ponty, aber auch anderen Philosophen im 19. Jahrhundert, die das vorbereiten, also Nietzsche ist da auch zu nennen, auf den die sich gerne berufen, die diese Einheit von Körper und Geist sehr betonen. The body is our general medium for having a world. Das ist so ein starker Satz von Ponty, also der Körper ist unser Hauptmedium, überhaupt eine Welt zu haben und die Welt wahrzunehmen. Und dann gibt es ja drei Stufen an, es gibt diese biological world, also it's restricted to the actions necessary for conservation of life, Ernährung, Atmung, also die ganzen vegetativen Prozesse. At other times elaborating upon these primary actions and moving from the literal to figurative meaning, da geht es um Bedeutungen und da sagt er halt, dass es auch um Produktion von Bedeutung gehen, wie in Motor Habits. Aber sometimes finally the meaning aimed at cannot achieve by the body's natural means, it must then build itself an instrument. Und da geht es um die kulturelle Welt, die als Erweiterung des Körpers anzusehen ist. Das ist in der Medientheorie in der Zeit, also Mitte des 20. Jahrhunderts, auch üblich, so Maschinen und Technik als Erweiterung des Körpers zu sehen. Der Körper rückt in den Mittelpunkt des Interesses und es bilden sich neue Disziplinen, die halt sich anschauen, wie könnte man sowas zum Beispiel die Kognition aus körperlicher Sicht formulieren. Ich habe nochmal die Folie aus der zweiten Veranstaltung genommen. Also was waren so die Oberpunkte für Kognition? Wahrnehmen, Erkennen, Aufmerksamkeit, Wissen, mentale Modelle, Gedächtnis. Bis dahin sind wir gekommen. So von der Sinneswahrnehmung bis zur Verarbeitung und Speicherung in kognitiven Strukturen. Aber auch so Dinge wie Lernen, Lesen, Sprechen, Zuhören, also Literacy, Problem lösen, planen, begründen, entscheiden. Das fällt unter Kognition, lässt sich aber aus der klassischen Kognitionspsychologie als Geist in der Maschine, also passiert halt irgendwas in diesen neuronalen Strukturen, aber im Grunde genommen reicht es, wenn man sich anschaut, wie das im Kopf passiert und der Körper ist so ein Anhängsel, findet das halt statt, sowieso die Hardware, auf der das läuft. Und die Embodied und Embodiment auf Englisch heißt halt Embodied Cognition. Also da geht es tatsächlich mehr um die Frage, wie wir mit der Welt umgehen, in all diesen Punkten unter der Prämisse, dass wir halt Körper sind und nicht einen Körper haben. Es fängt so Ende der 90er, na eigentlich schon ab Anfang, ja, fängt in den 80ern an, Mitte der 80er und dann in den 90ern begründet sich die nicht-kartesianische Kognitionstheorie mit dem schönen Buch von Damasio, Descartes Irrtum, der halt genau sagt, diese Trennung zwischen Körper und Geist und auch Leib und Seele, die das Abendland seit vielen tausend Jahren begleitet, also bis zu Platons erster Formulierung. Davon ist halt ein grundlegender Irrtum, weist das anhand vieler Beispiele nach, wie sehr der Körper an kognitiven Prozessen begleitet ist. Und es begründet sich, was halt so die 4E-Schulen in der Kognitionstheorie genannt wird, Embodied, Extended, Embedded, Enacted. Also embodied, dass Kognition immer im Körper stattfindet und nur mit und durch Körper überhaupt zustande kommt. Extended, dass man diese Kognition auch aus dem Körper rauslagert oder aus dem Geist, wo sie eigentlich stattzufinden hat. Wenn Sie jetzt anfangen mitzuschreiben, hier, das ist Extended Cognition, weil Sie Ihr Gedächtnis auslagern, Sie müssen es sich nicht merken, sondern studentischer Dreikampf, kopieren, sortieren, abheften, dass Sie dann zumindest wissen, wo Sie es finden könnten, wenn Sie es bräuchten. Embedded, dass es in soziale in Situationen eingebettet ist, dass Kognition immer jetzt auch diese hier, die hier stattfindet, eben an dem ganzen Setting liegt und nicht einfach nur auf dem Papier ist, nicht nur zwischen Antonia und ihrem Papier, sondern tatsächlich auch die ganze Situation, ihre Nachbarn, alles drumherum. Und enacted, dass es auch in der Handlung vollzogen wird. Zwei davon, also vor allem geht es heute um Embodiment, weil das so der Kern der nicht-kartesianischen Kognitionstheorie ist, weil Spiele natürlich eine körperliche Aktivität sind. Wir sind ja ein Medium, was den Körper zur Hervorbringung des zu rezipierenden Inhalts benötigt. Wir können nicht einfach nur ein Spiel anschauen. Also man kann Let's Plays anschauen, aber das sind halt schlechte Filme oder vielleicht lustige Filme, aber es sind halt Filme. Und das Spielerlebnis stellt sich erst ein, wenn sie körperlich aktiv werden. Und sei es, dass sie immer nur einen Finger bewegen, aber der zumindest, na, vielleicht auch, wenn sie mit dem Lied zwinkern, wenn sie Recognition haben. Aber sie müssen irgendwie körperlich was machen. Und die besseren Spiele setzen ja ihren Körper auch dann in vielen Fingern oder in vielerlei Hinsicht ein. Also Embodied Cognition, Cognition is Situated, das ist von Margaret Wilson so ein oft zitierter Text, Six Views of Embodied Cognition, ist situiert, ist time-pressured, also man hat doch nicht beliebig viel Zeit, sondern die Zeit spielt eine große Rolle, das sind alles Actionspiele. We offload cognitive work onto the environment, also wir lagern das nach außen aus, das geht dann in Richtung Extended Cognition. Und dieses Environment is part of the cognitive system. Es ist nicht nur ein Hilfsmittel, ohne dieses Environment könnten wir bestimmte kognitive Prozesse gar nicht durchführen. Denken Sie an Kopfrechnen, was man dann doch auf dem Papier macht. Die ganze Mathematik, sollten Sie jemals eine mathematische Vorlesung gehört haben, geschieht an der Tafel und auf dem Papier. Es ist nicht so, der Mathematiker kennt das Ergebnis, jetzt muss er es noch aufschreiben, er kennt es nicht, er fängt an zu rechnen, arbeitet sich Zeile für Zeile vor und am Ende hat er es. Oder er arbeitet sich wieder zurück, wenn er das Ergebnis weiß und will irgendwie den Beweis finden. Aber es ist nichts, was vorher im Kopf passiert und dann aufgeschrieben werden muss, sondern es passiert auf dem Papier und mit Kreide an der Tafel. Deswegen sind PowerPoint und Mathematik, das passt sowieso nicht zusammen, weil da keine Entwicklung mehr ist. Deswegen muss man in so einer echten Mathematikvorlesung haben Sie Kreide und Tafel, weil Sie den Denkprozess als Student nachvollziehen müssen und der Denkprozess geschieht mit der Hand und nicht über das Auge ins Gehirn. Also Cognition is for action, es geht darum, dass Sie Handlungen durchführen und offline Cognition is body-based, also sobald Sie Ihre Kognition auslagern, geht es ins Körperliche rein. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aus dem Spielebereich für Extended Cognition, also wo Sie Kognition auslagern, das externe Gedächtnis, also die Vorlesungsmitschrift, kann auch vom Spiel übernommen werden. Zum Beispiel, dass das Spiel in die Karte zeichnet. Früher, also als noch die Spiele gut und herausfordernd waren, Opa erzählt vom Krieg, da haben wir ja noch Anleitungen bekommen mit so Blanks, in denen es hieß, bitte Ihre Notizen hier eintragen. Weil es klar war, Sie können dieses Spiel nur lösen, wenn Sie bei Myst zum Beispiel die ganzen Puzzles auf Papier lösen. Also Sie müssen die Chiffren mitschreiben und wenn Sie irgendwo eine Zahl lasen, wussten Sie sofort, die Zahl werde ich irgendwann brauchen, 492 aufschreiben. Merken, weil sich die ganz bestimmt irgendwann abgefragt werde. Und sowas, da war man darauf trainiert, dass man auch so Informations kennt, relevante Informationen, bla bla bla. Aber klar war auch, relevante Informationen konnte man sich merken, aber das Handbuch fand ich, die schönsten Seiten waren wirklich die Lehren. Es gab ein ganzes Mist-Journal dafür gedacht, dass sie ihre Beobachtungen aufschreiben. Spieler wurden faul und träge, ihre Generation kam in die Spielwelt und sie erwarten einfach von den Spielen, dass sie diese Arbeit ihnen abnimmt. Also sie zeichnen keine Karten mehr. Schön finde ich Legend of Grimrock, wo sie so, sie haben so kariertes Papier und da wird dieses Grid, das Dungeon wird mitgezeichnet, so wie man früher Pen and Paper Grids mitmalte, aber man mutet das den Spielern nicht mehr zu. Also Notizen, Protokolle, Karten, Controller-Schemata, wann muss ich was drücken, nimmt ihnen das Spiel ab und sie drücken dann also auf die Select-Taste und dann sehen sie diese Informationen wieder, damit sie sie sich nicht merken müssen und bevor sie sie in die Finger bekommen bei Controller-Schemata. Andere Dinge, Spielhinweise. Hilfreich sind sie, wenn sie kontextabhängig sind. Also Assassin's Creed hat ja immer so, wenn du jetzt drückst, dann passiert das. Aber es ändert sich je nachdem, in welchem Modus sie sind. Also da ist es eine Entlastung. Bei The Last Guardian passiert es auch, ist es eher eine lästige, eine Belastung, aber zumindest ist es lästig. Irgendwann weiß man, man kann es nicht mehr abstellen. Und ich sage dann immer, was man tun muss, um das jetzt aufzuheben. Nach 4 Stunden Spielzeit oder 7 sagt mir das Spiel, drücke die Taste, um dieses Fass aufzuheben. Das weiß man einfach. In dem Moment, ich finde es auch in Ordnung, wenn man das Spiel einen Monat liegen lässt, weiß man es nicht mehr, aber man sollte es deaktivieren können. Gibt mir das Optionsmenü, die sagt, okay, mein Gedächtnis weiß das jetzt und ansonsten kommt das ganze Spiel ohne GUIs aus, also nichts Immersionsbrechendes in der Oberfläche, aber ständig wird man belehrt über Trivialitäten. Also das sind so eine Möglichkeit, wie sie externe Kognition einsetzen, wenn sie dem Spieler helfen wollen, zum Beispiel sein Gedächtnis zu entlasten. Andere Extended Cognition wären Epistemic Actions. Gibt es einen sehr schönen Aufsatz darüber und distinguishing Epistemic from Pragmatic Actions, wie sie in Tetris bestimmte Handlungen ausführen, um nicht drüber nachdenken zu müssen. Zum Beispiel, passt dieser Stein dahin? Dann rotieren Sie, können Sie im Kopf rotieren, wie sieht es aus, wenn ich den um 180 Grad drehe, dieses L, wohin zeigt dann dieser Haken? Und wenn Ihnen das zu schwierig ist, dann drehen Sie ihn mal schnell in der Luft, prüfen, ob das passt, und dann können Sie ihn ja wieder zurückdrehen. Ich weiß nicht, ob Sie das als gerade in, sozusagen in Erinnerung haben. Das geht auch mit Translation, also nicht nur Rotationen werden ausgeführt, nur um zu sehen, ob es passt, weil man sich das viel, sehen Sie auf dem mittleren Bild, es wird gedreht, dann sieht man, passt dahin, passt zusammen, alles klar, kann, der Stein kann abgesenkt werden. Bei Translation geht es auch, ist der Senkrechte jetzt richtig ausgerichtet, so, vielleicht hat man ja einen Knick in der Optik, dann fährt man ihn mal an den Rand und dann 1, 2, 3, 4 oder 3 Schritte zurück, dann weiß ich, da gehört er hin und jetzt kann ich ihn fallen lassen. Und auch das hilft, die Wahrnehmung, Aufmerksamkeitsanforderungen zu reduzieren, damit Sie einfach diesen Stein platzieren können. Also reducing the memory involved, reducing the number of steps involved in mental computation, also time complexity, space complexity oder probability of error of mental computation, also unreliability, wird durch epistemische Handlungen ausgeglichen und epistemisch heißt das Wissen betreffend. Also Handlungen, die Wissen erzeugen und nicht einfach dem Spielziel. Also diese Handlung hat für das Spielziel keine Bedeutung und wenn Sie Weltmeister im Tetris sind, dann sehen Sie schon, bevor der Stein fällt, wo Sie den unterbringen. Aber solange Sie noch lernen, brauchen Sie sowas. Anderes Beispiel, Crowdsourcing, also diese ganzen Wikis, ich habe jetzt mal Minecraft genommen, die Wikis, die Ihnen halt sagen, was brauchen Sie an Ressourcen, was müssen Sie tun, wo finden Sie das, API-Beschreibungen beim Programmieren, also Dinge, wo Sie wissen, das kann ich mir alles auf einmal nicht merken, aber ich weiß, wo es steht und wenn ich es dann brauche, dann weiß ich auch, wo ich nachlesen muss. Und es ist ein Community-Effort, das alles zusammenzutragen. Der größte vielleicht, den ich da gefunden habe, oder einer der größten und für mich beeindruckendste, ist ja die Elite Dangerous System Map. Ich zeige Ihnen die mal. Ist ja eines dieser endlos großen Weltraumsimulation mit zahllosen, wirklich also unendlich vielen Sternensystemen, unendlich viel, also mehr als ein Mensch in seinem Leben erreichen kann oder sich anschauen kann. Und es spielen aber Tausende von Menschen, und was die machen, die tragen einfach die Informationen zusammen und bringen ihnen so eine interaktive Website, und da können sie sich das genau anschauen, okay, wo ist was, können sie dann raussuchen, Routen planen, die besten Handelswege, und dann so richtig reinzoomen in das Zentrum der Galaxis. Denkt man, glauben Sie, es ist gar nicht das Zentrum der Galaxis, das ist nämlich, wird gerade aufgebaut, das ist nur ein Rand, das Zentrum der Galaxis ist gerade hier. So, da gehen Sie dann rein und können sich dann die Sternensysteme anschauen mit den Erreichbarkeiten und so weiter. Und das basiert einerseits auf Daten aus dem Spiel, aber dann auch, wenn ein Spieler mal da war und da mitmacht, kann er seine Informationen dort eintragen. Ja, das finde ich schwer beeindruckend, immer wieder, was Communities zu leisten imstande sind, wenn sie sich für ihr Spiel interessieren. Wären also Möglichkeiten der Extended Cognition. Und jetzt der Stopper. Diskutieren Sie das Konzept der externen Kognition in Bezug auf Computerspiele. Jetzt sind Sie mal dran. 3, 2, 1. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Beobachtungen, irgendetwas, was Ihnen dazu einfällt? Ja.
Ist das auch dann eine externe Kognition, wenn ich erst durchs Nachschauen überhaupt herausfinde, was es ist?
Also ja, naja, klar. Ist eine Form von ausgelagertem Gedächtnis.
Also Sie, das Gedächtnis impliziert ja, dass man es vorher schon weiß und dass man
abschaut. Nee, wenn es ausgelagert, muss ja nicht sein. Das kann ja, Sie benutzen das Gedächtnis von jemand anderem. Ich würde so sehen, dass Sie lernen als, also Sie holen sich die Informationen von außen. Es ist da so eine Mischung aus enacted, embedded und extended. Okay, ja. Und Sie benutzen, das ist dieses Trügerische bei einer Vorlesung. Solange der da vorne redet, klingt das alles ganz einleuchtend und man denkt, das ist alles, ich weiß das alles. Sobald man dann aber dazu gefragt wird, merkt man, wie wenig man selber noch weiß und wie sehr man sich darauf verlassen hat, dass das alles so klar im Kopf ist, wie es da vorne klingt. Das kennen Sie wahrscheinlich am allerbesten, dieses Gefühl der Klarheit, solange jemand vorträgt, dem das klar ist. Und dann sollen Sie es machen und dann merkt man erst mal, was alles unklar wird. Das ist vielleicht das Trügerischste an der Extended Cognition. Oder dass Sie das Gefühl haben, ich habe das Universum in der Tasche. Ich kenne jedes System, ich muss ja nur nachschlagen. Aber Sie wissen nichts. Sobald Sie dann allein in Ihrem Raumschiff sind und diese Karte nicht dabei haben, weil Sie offline sind, merken Sie erstmal, was Ihnen alles fehlt, wenn Sie von dieser Welt abgeschnitten sind. Gab es diesen XKCD-Comics, wenn ich keinen Online habe, wenn ich keinen Zugriff auf Wikipedia habe, dann fällt mein IQ um 10 Punkte. Weil Sie einfach alles nachschlagen können und ganz viel wissen, indem Sie mal ganz kurz auf Ihr Smartphone schauen. Dann aber das im Zweifel in der Situation dann nicht vorrätig haben. Gut, also dann mache ich mal weiter. Ich gehe jetzt diese verschiedenen Etappen, wie ich es in der Kognitionsvorlesung gemacht habe, gucke ich mal im Bereich Embodiment. Das ist ja der alte Streit zwischen den Empiristen und den Rationalisten. Woher kommen eigentlich Gewissheiten über die Welt? Und dann sagten die einen, ja, über Nachdenken. Also man setzt sich hin und schlussfolgert, was man sieht. Wo John Locke sagt, nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinn war. Sie können über die Welt nur nachdenken, wenn sie sie wahrnehmen. Und Leibniz antwortet, ja, ja, außer dem Verstand selber. Und damit war die Frage wieder offen. Was jetzt eigentlich wichtiger ist für die Welterkenntnis, die Welt selber oder die Verarbeitung der Erkenntnis. Aus einer Embodied Cognition-Reihe natürlich irgendwie lässt sich das nicht trennen. Also Sie können nicht sagen, ich nehme die Welt auf, dann mache ich die Schotten dicht und denke darüber nach, so wie Descartes. Ich zweifle alles an und weiß überhaupt nichts mehr, ob es was gibt. Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich bin. Und das weiß ich auch nur, weil ich denke. Also das sind alles so merkwürdige rationalistische Kurzschlüsse. Letztlich müssen Sie, um den Zugang zur Welt zu verstehen, die Physiologie der menschlichen Sinne verstehen. Keine Sorge, ich stelle diese Folie jetzt nicht vor. Das sind aber faszinierende Bilder, die Sie im Netz finden. Da wird alles Wesentliche erklärt. Ich nehme mir vor, das in der Veranstaltung zu Multisensory Design nachzuholen, dass wir so ein bisschen über Auge und Ohr sprechen, als die primären Sinneskanäle in der Wahrnehmung. Und das ist natürlich körperlich. Also was Sie hören, was Sie sehen, ist sehr stark von der Physiologie Ihrer Sinnesorgane geprägt. Auch was Sie nicht hören und nicht sehen, was Sie dann ausnutzen, zum Beispiel bei Kompressionsalgorithmen, dass Sie mit MP3 oder M4A Frequenzen rausfiltern, die das Ohr in diesem Moment auch nicht hören kann, aus ganz bestimmten Gründen. Oder was Sie hier sehen auf der rechten Hälfte, das Vestibulärorgan, also diesen Kreisekompass, in dem der Gleichgewichtssinn praktisch ausgelagert ist oder stattfindet, indem sie wissen, wie diese drei Kreise im Raum orientiert sind und dadurch dann auch wissen, ob sie sich bewegen. Das wird uns bei der Virtual Reality ganz stark beschäftigen, nämlich die Frage, wie können wir das Vestibulärorgan davon überzeugen, dass gerade Bewegung stattfindet, die das Auge und vielleicht auch das Ohr so ganz deutlich vor sich sehen. Das ist so die Quelle der Motion Sickness ist dort, weil das immer sagt, bewegt sich nichts. Das Auge sagt, wir fliegen gerade als Adler durch Paris, bist du dämlich. Und dann wird dem Körper schlecht, weil er meint, es gibt nur einen Grund, warum wir uns so fühlen, wir sind vergiftet. Also es ist irgendwas geschehen, das muss raus. So, und diese Halluzination, und da wird einem übel, speiübel und man muss das Ganze abbrechen. Und das ist so einer der Gründe, weil das linke und das rechte Sinnesorgan da nicht zusammenarbeiten, aber gewohnt ist, dass sie zusammenarbeiten. So, und das lässt sich tatsächlich über die Physiologie viel besser erklären als über irgendwelche geistigen Prozesse. Wir kommen darauf zurück, hoffentlich. Hier sind wir schon darauf zurückgekommen, nämlich Emotion und Gefühl. Der Damasi unterscheidet zwischen Emotion und Gefühl. Emotionen sind Änderungen im Gehirn und im Körper, also durch somatische Marker. Das, was ich ja auch schon gesagt habe, entstehen Emotionen. Haben Sie Angst, weil Sie so flach atmen und so ein enge Gefühl haben? Oder haben Sie das enge Gefühl im Atmen, weil Sie Angst haben? Und was ist eigentlich das Wichtigere? Fühlen Sie sich fröhlich, weil Sie lachen, oder lachen Sie, weil Sie sich fröhlich fühlen? Und das ist die Emotion, diese Wahrnehmung der körperlichen Änderung im Körper und im Gehirn, insbesondere durch Hormone. Ich habe Ihnen jetzt mal von Why You Play Games, also die vier zentralen Hormone, Dopamin, Endorphin, Adrenalin, Oxytocin, aufgelistet. Das ändert kurzfristig, also solange bis die sich halt abbauen im Körper, haben wir auch gesehen, Gefühle sind ja so temporär, das liegt an der Halbwertszeit der Hormone, und wenn die sich abbauen, dann entstehen die entsprechenden Nachempfindungen. Gefühle hingegen sind kognitive Wahrnehmungen dieser Veränderungen, und das gehört irgendwie zusammen. Das eine sind die Emotionen, das andere die Gefühle, und wenn Sie auf die Emotionen schauen, dann ist es eine körperliche Angelegenheit. Und auch das wird in der Spieleforschung jetzt tatsächlich betrieben, wie man bestimmte Hormone hervorbringt und wie man das verstärken kann. Die ganze Frage nach Sucht geht um die Regulierung des Dopaminhaushaltes, also an welchen Auslösern wird Dopamin ausgeschüttet und schaffen Sie es auch anders, und wenn Sie es nur noch durch Spiele kriegen oder Glücksspiele, dann entsteht halt eine Spielesucht, sofern das halt zu diagnostizieren ist. Und bei anderen Hormonen kann man sich entsprechend fragen, wie man die eigentlich hervorbringt. Das wären so der Killer, der sucht Adrenalin, der Socializer sucht Oxytocin, das ist ein Bindungshormon, der Achiever sucht Dopamin und der Explorer Endorphin, weil das so dieses, ich habe was erreicht oder ich habe was Tolles gesehen, da wird das ausgeschüttet. Und das, also es gibt in Nottingham, glaube ich, ist, oder Edinburgh, sitzt der Herr Bateman, und der untersucht den endokrinalen Haushalt bei Computerspielen. Dann hatten wir gesehen, die Spiegelneuronen und Motor Interference, also dieses Sehen einer Handlung ist für Primaten, und dazu gehören auch Menschen, unter manchen Bedingungen identisch, im Gehirn zumindest, wie das Ausführen dieser Handlungen. Und interessanterweise geht es in beide Richtungen, nämlich observing other agents who perform bodily actions tends to activate parts of one's own motor system. Also wenn Sie was sehen, dann fühlt sich das an, als würden Sie es selber machen. And the observing person also performs a motor action herself. The movement may be congruent or incongruent. Wenn Sie was anderes machen und Sie sehen, Sie kennen das, wenn Sie vielleicht, Sie bewegen die Hand immer hoch runter und jemand macht es links, rechts, und dann kommen Sie total durcheinander, wenn Sie den anschauen, weil Sie jetzt nicht wissen, welche Bewegung ist eigentlich Ihre und welche nicht. Und das ist dann die Motor Interference. Was wichtig werden wird, auch wieder in Virtual Reality, oder vielleicht Sie drücken die Finger, aber die Figur geht nach links. Und auch dieser Effekt, dass Sie dann mit nach links gehen. Anfänger in Rennspielen, die sind ja mit dem vollen Körper dabei, genau wie bei der Wii Mode, einfach weil sie sehen, da passiert was, und dann wird das körperlich imitiert. Und mit der Routine verlagert sich das dann auf das Handgelenk oder nur auf die Finger. Aber das lässt sich über solche Embodiment-Phänomene bis hin zu Spiegelneuronen dann auch ganz gut erklären. So, Pause, Wahrnehmung. Embodied-Wahrnehmung habe ich jetzt so ein bisschen drüber gehudelt, weil wir vieles davon tatsächlich schon besprochen haben, vielleicht nicht unter dem Stichwort, aber zumindest die Phänomene in Bezug auf Game Experience. Es sei denn, von Ihrer Seite gäbe es noch Ergänzungen. Sie müssen jetzt aber auch rauskommen, also Sie haben das ja gewollt, jetzt müssen Sie auch liefern. Nein, Sie können auch später liefern. zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Nicht schlimm, wenn Sie was haben, melden Sie sich einfach. Jetzt kommen wir zu Knowledge, Embodied Knowledge. Die Frage, wir hatten im letzten, bei der Kognition hatte ich Ihnen ja vorgestellt, wie Begriffe repräsentiert werden in Form von semantischen Netzen. Also indem Sie die Merkmale extrahieren oder die in so einem Baum, alle Wellen sind Vögel, die halt auch noch singen und gelb sind. Also dass Sie die übergeordnete Gruppe haben und dann die Differentia Specifica, die artspezifischen Unterschiede. Das ist eine Möglichkeit, begriffliche Wissensrepräsentation. Eine andere ist visuelle Wissensrepräsentation, dass Sie das in Form von Bildern abspeichern. Da komme ich noch drauf, auf diese Image-Schemata. Jetzt geht es noch um die dritte Form, nämlich die handlungsmäßige Repräsentation. Also den Erwerb von Sachwissen durch handelnden Umgang mit Dingen. Was ist ein Tisch? Das könnte man hingehen, ein Tisch ist eine Platte mit vier Beinen. Was machen Sie mit Kaffee aus Tischen? Die haben nur ein Bein. Ja, ist richtig. Also ist ein Tisch eine Platte mit einem Bein drunter. Was ist ein Stuhl? Okay, es muss so tief sein. Was ist mit Hockern? Also diese Differenzierung, wenn man es begrifflich versucht, ist unglaublich schwierig, weil Sie tatsächlich den Unterschied zwischen Tisch und Sofa und Stuhl mit Lehne und Rückbank oder auch nicht und Hocker unglaublich schwer zu fassen haben. Es gibt diese sehr pragmatische Definition, ein Tisch ist eine Platte, auf die man sich nicht setzt. So, und damit ist irgendwie der Handlungszusammenhang viel stärker als die Eigenschaften, die Sie von anderen Platten oder von anderen Flächen unterscheiden. Und deswegen ist auch der Akt, sich auf einen Tisch zu setzen, der in Schulen auch gern praktiziert wird, halt sowas informell Rebellisches, dass man einfach nicht respektiert, dass dieser, oh Captain, man stellt sich sogar auf den Tisch, machen wir jetzt nicht. Aber diese Vorstellung, dass man bestimmte Gebrauchszusammenhänge hat und die auch mal durchbricht, dieses subversive Handeln. So, und das lässt sich viel besser erklären, wenn Sie eben davon ausgehen, dass die Bedeutung eines Begriffes oder eines Gegenstands in seiner Handlung liegt, in seinem Gebrauch liegt und nicht so sehr in seiner Definition. Die Bedeutung eines Wortes ist der Gebrauch des referenzierten Gegenstands. Also wie Sie damit umzugehen haben, das lernen Kinder auch. Die fragen halt nicht, was ist das, sondern was kann ich damit machen, wenn sie wissen wollen, was etwas ist. Und dann kommen sie sagen, es ist gefährlich oder das bedient man so und das muss man hier ein bisschen so aufpassen. Und dieses Zuhandensein im Gegensatz von Vorhandensein, wie Heidegger das nennen wird, das ist einer der zentralen Merkmale, wie wir Wissen über die Welt uns aneignen, noch vor der Sprache. Also bevor man das überhaupt definieren und einordnen kann, weiß man bei manchen Dingen, wie man damit umzugehen hat. Und das ist etwas, über Handlung gespeichert wird. Und das Interessante ist, dass die Reglementierung dieses Gebrauchs, man darf sich auf diese Platte nicht setzen. Also das, für ein Kind ist das erstmal egal. Und dann lernt man das dann und dann fühlt man sich ganz toll, wenn man es dann doch mal macht. Aber man will es halt dann doch, man würde es aber nicht machen im Restaurant oder bei Gästen, die man nicht so gut kennt und so. Also man weiß dann schon, was man hier zu tun und zu lassen hat. Und wenn man es also schafft, den Gebrauch eines Gegenstands zu reglementieren, ist das auch eine Bedeutungszuweisung. Ein Altar in einer Kirche, den dürfen Sie ja noch nicht mal anfassen. Also Sie dürfen ja noch nicht mal in den Umkreis kommen am besten. Auch das kriegen Sie irgendwann mit. Oder wie Sie sich in bestimmten sozialen Räumen zu verhalten haben, auch in diesem hier. Dass Sie sich jetzt eben, wie Sie zu sitzen haben, das lernen Sie alles, das haben Sie sozialisiert. Und wenn wir Ihnen das beibringen oder andere Ihnen das beibringen, ist es natürlich auch eine Steuerung des Wissenserwerbs. Und es kann ganz fantastisch sein zu sehen, man kann ja mit diesen Tischen auch noch andere Sachen machen. Man kann sie umdrehen und was auch immer. Ganz viele Kreativitätstechniken basieren darauf, indem Sie diesen Gebrauchszusammenhang aufbrechen und das mal ganz anders verwenden. Der Gebrauch eines Game Objects lässt sich audiovisuell zeigen. Sie präsentieren einfach, was Sie machen können. Ludisch einbetten und performativ zugänglich machen, wenn Sie an Spiele denken. Ich habe mal geguckt, was sind eigentlich so typische sozusagen Mismatch zwischen der visuellen Darstellung und dann dem ludischen Gebrauch. Also das sehen Sie hier, diese Pistole in Halo, das ist eine ganz unscheinbare Waffe, die Sie immer dabei haben. Das ist eigentlich so das Fallback, wenn Ihnen alles andere ausgeht. Die ist aber in Halo verblüffend mächtig. Die hat einen leichten Zoom, die schießt schnell, macht erheblichen Schaden, wenn Sie richtig treffen und ist bei nicht wenigen die präferierte Waffe, weil Sie eben nicht ständig Sorge haben müssen, dass Ihnen die Munition ausgeht, es gibt kaum Rückstoß. Ist überaus mächtig. The pistol has big ammo, does heavy damage per hit and is actually a fairly effective sniping weapon due to a small zoom ability. War vielleicht gar nicht so vorgesehen, ist aber damit stärker als manche der überteuerten und auch bombastisch aussehenden Waffen, die Sie später finden. Und da, warum entscheidet man sich dafür? Nicht, weil sie so toll aussieht, sondern weil man genau weiß, mit der Waffe habe ich mehr Wumms als mit den anderen. So, und das ist so ein Grund. Und das ist auch so ein Merkmal, wie Sie feststellen, was ist die Bedeutung dieser Pistole, eigentlich ihr ludischer Wert. Es sei denn, Sie wollen tolle Screenshots von sich machen, dann nehmen Sie dann doch die Riesenwaffe. Aber sobald das Foto weg ist, machen Sie halt weiter mit dem, was Ihnen jetzt in dem Spiel die besten Punkte gibt. Das wäre bei Spielen auch, dass man relativ schnell raus hat, welche Rüstung ist die beste. Die sieht vielleicht albern aus, aber wenn die einen tollen Schutz hat, dann zieht man sie doch an, weil es darum geht und nicht, wie man vor NPCs, die im Computer berechnet sind, wirkt. Was anderes wäre in sozialen Spielen, wo sie dann abwägen müssen, ob sie cool rüberkommen oder ob sie dann lieber doch mit der kleinen Waffe vorgehen. Body Representation hatte ich ja eben schon erwähnt, so dieses Auslösen, wenn Sie mit Spiegelneuronen arbeiten wollen und Handlungswissen abrufen wollen, gibt es eine schöne Untersuchung, die sagt, only perception of actions in reality maps onto existing actions representation. Also wenn Sie müssen eine realistische Hand haben, mit so einer virtuellen Hand wie unten, funktioniert es nicht. Es funktioniert auch nicht mit einer etwas höheren Polygonzahl. Sie müssen eine fotorealistische Darstellung der Hand haben, damit bestehende full motor knowledge available in the central nervous system. Damit also Ihre Handlungsschemata abgerufen werden, in Virtual Reality zum Beispiel, muss die Umgebung reell aussehen. Ansonsten ist es sofort als Kunstwelt entlarvt, auch für das Gehirn, und es werden andere Schemata aufgerufen. Also es ist gar nicht so einfach zu sagen, ja, die Menschen wissen ja, wie sie mit Pistolen umzugehen haben, deswegen klappt das im Virtuellen auch. Klappt es überhaupt nicht, weil sie nachweisen können, nur bei realistischer Darstellung geht's.
Meine Frage ja. wäre da jetzt, wenn man zum Beispiel einen Let's Player zuguckt, der ja. ein Spiel spielt, das man selbst auch spielt und kennt,
ja.
und man sich, also passiert da was Ähnliches? Also hat man dann eine Vorstellung im Kopf, okay, jetzt muss ich die Ausweichentaste drücken oder würde ich drücken?
Also ich sag mal, ja, das ist kognitiv, dass ja, Sie das genau. wissen, aber wenn Sie es automatisieren wollen, müssten Sie ihm auf die Hände gucken. Okay. Also es funktioniert, wenn Sie genau den Controller sehen, dann also wenn Sie da mit Ihren Spiegelneuronen, die ja vor allem bei Gesicht und Hand aktiv werden, also wenn Sie Handlungen sehen, Problem, Sie sehen halt sozusagen, der Finger geht nach links, aber dann geht sozusagen Ihr Finger unwillkürlich mit nach links. Sie können auch üben, das machen Sportler gern, die sich auf ein Turnier vorbereiten, also jetzt nicht, obwohl E-Sportler könnten das auch machen, die Visualisierung der Handlungen, Sportschützen, Skifahrer, die sich genau vorstellen, wie muss der Körper eingerichtet sein, ohne dass sie sich bewegen. Das geht im Bett, kann man liegen und sich Handlungsabläufe visualisieren immer wieder, bis sie der Körper praktisch zumindest auf der kognitiven Ebene schon mal verinnerlicht hat. Und dann werden sie feststellen, beim Bogenschießen geht es auch für die Bogenschützenfraktion, dann werden Sie feststellen, dass die konkrete Durchführung der Handlung leichter fällt nach der Visualisierung, als wenn Sie es zum ersten Mal machen. Das ist dann wie Wiedererinnern.
Gehen wir jetzt davon aus, dass diese Zusammenhänge erlernt sind oder dass sie angeboren sind?
Die Spiegelneuronen sind angeboren. Das kann man bei den Rhesusaffen direkt nach der Geburt feststellen. Die imitieren, bei Menschen, Babys geht es zum Teil auch, die imitieren einfach, ohne dass sie die Symbolik oder überhaupt wissen, was da passiert. Die Zunge kommt raus, weil sie eine rausgestreckte Zunge sehen. Das war ja dieses große Phänomen, 98 kamen ja diese Spiegelneuronen zum ersten Mal in die Neurophysiologie und seitdem werden die halt in verschiedenen Kontexten beobachtet, dass es eben angeboren ist. Handlungsschemata nicht, Handlungsschemata müssen Sie lernen, dann kann man sie abrufen, aber Sie können sie dann auch abrufen, wenn Sie jemand anders das ausführen sehen oder andeuten sehen.
Ja. Also ich wollte nochmal auf diesen Versuch zurückkommen. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich hatte mich mal auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem sogenannten Körperschema beschäftigt. Mhm. Und das sagt ja, dass es durchaus in Anführungszeichen relativ einfach ist oder simpel ist, den Körper zu täuschen.
Komme ich noch zu Body-Schema, kommt noch. Hier, Sie können den Körper täuschen. Hier geht es nur um das Abrufen von Motor Knowledge, was schon mal da ist. Die Körperschema-Erweiterung, indem Sie dem Spieler oder dem Handelnden im Prinzip neue Gliedmaße geben und so, das ist nochmal was anderes. Wie schnell es ist, neue Motorschemata zu erlernen, das ist was. Aber wenn Sie die Gelernten abrufen wollen, müssen Sie es in diesem Paper, zumindest wie die das nachgewiesen haben, geht es nur in bestimmten Formen der visuellen Darstellung. Das geht nicht mit so grünen Tentakelhänden.
Aber ist es dann also in dem Versuch so, dass Sie das nur sehen, also irgendwie schon also eine Art Film oder ist das tatsächlich deren eigenen Hand oder Bewegung?
Das ist ein Sehen. Sie sehen das und dann ist die Frage, ob Sie dieses, also wo wird im Gehirn das ausgelöst? Mhm. Und dann greifen Sie darauf zu. wenn Sie das im Teil A sieht man ja auch, werden andere Areale werden da irgendwie erleuchtet als in C und D, C und E.
Aber die andere Idee ist nämlich, inwieweit hängt es dann zum Beispiel mit solchen Sachen wie Uncanny Valley oder sowas
zusammen? Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass eben das Uncanny nicht nur auf Gesichter sich bezieht, sondern auch auf andere Bereiche, die zwar nicht kognitiv jetzt als Unwohlsein oder krankhaft wahrgenommen werden, wie bei Gesichtern, wo man das Gefühl hat, das sind ja zombieähnliche, unheimliche Figuren, aber für das Gehirn gehört es nicht irgendwie, das ist keine wirklich körperliche Aktion, die da ausgeführt wird von jemand anderem. Ein anderer Bereich, Embodied Knowledge, ist Affordance, auch so ein Begriff, der eine ganze Abschlussarbeit rechtfertigt, weil der doch recht vielfältig ist. Es wäre hier Affordance, Aufforderungscharakter heißt es im Deutschen, von Norman in die Designstudien eingeführt, dass bestimmte Gegenstände vielleicht durch Aufrufen, dadurch, dass sie Ähnlichkeiten mit Dingen haben, die sie kennen, einfach sagen, so musst du mit mir umgehen, ein Türknopf will angefasst werden. Und jetzt sehen Sie hier in Monkey Island so einen Fall, the player wants to leave the room and she perceives information about possible actions. Also sie sucht einfach, was kann ich tun? Possibilities relative to her oder Guybrush's action capabilities, also hier kann ich rausfliegen, aber was der halt jetzt machen kann, and the situation at hand. She sees the door with the plate on its right size and perceives it as approachable, pushable and possible pass-throughable. Wenn ich eine Tür in so ein Level einbaue, muss ich davon ausgehen, dass Spieler selbstverständlich da hingehen und die auch öffnen wollen. Wenn die jetzt verschlossen ist, sollte ich einen guten Grund haben, also die einfach als Deko zu machen, weil Räume Türe haben, die dann aber nicht öffnen zu lassen, ist halt lazy Design, weil sie den Spieler zwangsläufig frustrieren, letztlich auch aus der Immersion oder der Spatial Presence rausholen, wenn die Dinge sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten müssten. Insbesondere, wenn manche Türen aufgehen, andere aber nicht. Das ist in mein, also man kann sagen, okay, die ist verschlossen, dann solltest du zumindest das Geräusch einer verschlossenen Tür machen, damit das Spiel klar macht, ja, ich weiß, dass du hier raus willst und ja, grundsätzlich ginge das auch, in deinem Fall aber nicht. Aber dann einfach nichts zu machen, gilt halt als unfair. Ja.
Jetzt irgendwie, vielleicht ein witziger Effekt, vielleicht so ein Priming-Effekt oder so, aber wenn ich jetzt gerade vorher gehört habe, Türknäufe will man immer anfassen, war das nicht meine erste Interpretation, oh, durch die Tür brauche ich gar nicht anklicken, da fehlt ja der Türknopf.
Achso, in dieser hier?
Genau.
Okay.
Und ja. Hätte erwartet, dass man erst den
Türknopf hat die kein muss.
Ja, okay, stimmt, ja.
Aber das kann ja so eine Drücktür sein. Ja. Wenn man halt drauf, also wenn eine Tür da ist, und auf dieser Grafik sieht man es natürlich nicht so gut, wenn die Tür dann nicht da, wenn eine Tür da ist, erwartet man eben approachable, pushable, in dem Fall zum Drücken, und paththroughable. Also muss man sich klar machen, wenn man Gegenstände in seiner Welt platziert, die einen ganz klaren Handlungszusammenhang anbieten, dann sollte man damit auch irgendwie umgehen, weil die Spieler werden es auf jeden Fall versuchen. Embodied Memory, also die Frage der Speicherung, ist einerseits natürlich die Frage der Wissensrepräsentation, auf der anderen Seite sowas wie Muskelgedächtnis. Auch da werden Sie sicherlich schon mal gesehen haben, ich zeige es Ihnen nochmal, nur weil es immer wieder schön ist. Ein ganzer Dokumentarfilm über Dance Dance Revolution, den werden wir uns jetzt nicht angucken, weil der über eine Stunde dauert, aber diese das ist ein Ausschnitt, stimmt, aber... hier, 02, nee, 1,15. Genau. Also von Menschen, die einfach auch nicht mehr darüber nachdenken müssen, was sie da machen. Und das auch nicht mehr können in der Zeit, sondern einfach das aus dem Muskelgedächtnis abrufen können. Muskelgedächtnis klingt jetzt so, als wäre das Gedächtnis in den Muskeln. Das ist natürlich alles immer aus dem zentralen Nervensystem gesteuert, aber es läuft irgendwie über die bewusste Wahrnehmung hinaus. Also die ist da jetzt nicht mehr von betroffen, weil die das so lange trainiert haben, dass sie so ähnlich wie bei Actions per Minute bei E-Sportlern, also ist in diesem Spiel halt auch so. Also wenn dann einer irgendwie den Level für zwei Spieler spielt, so wie er hier, der spielt gleich beide mit, weil er sich hinten festhält und dann da über diese Platten tanzen kann. Wenn Sie das mal ausprobieren wollen, das wäre auch was für unsere Exposition, spielen Sie mal sowas wie Quop. Also es gibt ja einen Trick, wie Sie Quop, das können Sie jetzt mal aufrufen, das geht ganz schnell. Sie haben vier Tasten, Q, W und O, P. Das eine sind die Schenkel, das andere sind die Waden. Und wie Sie halt, Sie müssen vorwärts kommen, das Ziel ist so weit wie möglich zu laufen. Und am Anfang läuft man -3 Meter, weil man nach hinten umkippt. Und irgendwann freut man sich, dass man schon mal einen halben Meter schafft. Aber man wird immer besser, gerade wenn Sie dann rausfinden, wie Sie es machen, also dass Sie W und O drücken und dann Q und P und so, das können Sie immer abwechselnd machen, müssen es aber im richtigen Rhythmus. Und Sie können, wenn Sie es noch nie gespielt haben, beobachten, wie sich allmählich Handlungswissen aufbaut, also wie es dann in die Finger geht und Sie es dann irgendwann auch vergessen lassen können. Wenn Sie das interessiert, ganz ähnlich ist es ja bei vielen Spielen, wo es um so eine Meisterschaft geht. Es gibt ein schönes Buch, From Masher to Master, also wie man Kampfspiele lernt, dass man eben weggeht von diesem sinnlosen, ich drücke auf alle Tasten und vorwärts kommt zu dem, ich gehe gezielt vor. Jetzt ist natürlich die Vorlesung rum, ich verstehe. Ich erwarte, dass Sie genügend Disziplin haben, in 2 Minuten wieder zurückzukehren. Aber das ist genau diese Beobachtung, wie man Handlungswissen aufbaut. Und das war ja auch genau das Ziel. So ein ganz schweres Spiel, was halt durch Meister... Sie können auch sich die Speedruns sich anschauen, wie jemand 220 Meter weit läuft. Also ist ja nicht so, dass es da nicht eine Community gibt, die das sofort als Challenge begreift und rausfinden will, wer der beste Meister ist. Es gibt es auch mit Stabhochsprung. Es gibt dann sogar verschiedene Spin-offs von dieser Form. So eine Simulation einer... Es gab ein Genre, es hat sich nicht geschafft, wie hieß das? Ragdoll Games, genau. Die halt wirklich nur darauf aufbauen, dass sie so schwer zu steuern sind. 1 Minute noch. Also Sie müssen Ihre, das ist eine kognitive Herausforderung, Sie müssen Ihre Aufmerksamkeit jetzt einteilen. Sie müssen jetzt entscheiden, wo Sie Ihre Aufmerksamkeit hinlaufen lassen. Ob Sie es völlig embodyen, dann können Sie mir zuhören und Korb spielen. Oder ob Sie sagen, nee, ich bin noch in der arithmetischen Phase, ich muss das erstmal lernen und so mit drüber. Ich muss noch zu viel darüber nachdenken, welche Tasten ich drücke. Die Aufmerksamkeit fehlt Ihnen dann von der Veranstaltung. Oder hören wir hier noch was? Genau, hier. Während die anderen noch spielen, gibt es vielleicht andere Fragen. Embodied Knowledge, Handlungswissen. Das wollen Sie ja erreichen, dass Ihre Spieler, deswegen können Sie dann auch manche Spiele schwerer machen hinten, weil Sie davon ausgehen, die Spieler haben jetzt das einfach in den Fingern. Also die Gegner werden schwerer oder verzeihen weniger Fehler, wenn sie die falsche Taste drücken. Das ist auch der Effekt, wenn sie nach einem halben Jahr dann zu einem Spiel zurückkehren, was sie lange liegen lassen gedacht haben. Sie sind schon in Level 7, das Spiel ist schon unnachgiebig, aber sie haben alles vergessen. Und dann stehen sie da und wissen auch nicht mehr, wie sie ins Tutorial gehen, ohne das Spiel neu zu starten und müssen dann langsam wieder rein. Und manchmal ist es wie Fahrradfahren, man kommt wieder rein. Manchmal ist es unmöglich, weil die Skills, die das Spiel jetzt erwartet, kann man gar nicht mehr liefern. Und andere Spiele hat man dann für den Rest seines Lebens vielleicht drin. Also wenn Sie Quop gut können, werden Sie es nie mehr vergessen. Quop ist wie Fahrradfahren. So, jetzt komme ich zu anderen speziellen Formen der Embodied Knowledge, interessanterweise über Bilder, Image-Schema, wie es in der kognitiven Linguistik heißt. George Lakoff und Mark Johnson haben 1980 ein tolles Buch geschrieben, Metaphors We Live By, in dem sie die Metaphern, die Menschen benutzen, untersuchen, woher kommen die eigentlich und inwiefern lassen sie sich daraus erklären, dass Menschen Körper haben, also oben und unten, vorne, hinten, die Zeit läuft uns davon oder die zerrinnt uns in den Fingern, also ganz viele Redewendungen, würden wir in Deutschen sagen, sind letztlich auf körperliche Prozesse zurückzuführen. Und so die Argumentation, das liegt daran, dass wir eben keinen Körper haben, sondern Körper sind und unsere gesamte Welt, gerade auch abstrakter wie Freiheit, Zeit und Dinge, die man gar nicht direkt fassen kann, in solche körperlich erfahrbaren Entitäten übersetzen müssen, damit wir sie irgendwie handhabbar machen können. Handhabbar. So, und das nannten sie dann später Image-Schema. Oder Gilles Fauconnier auch nennt das Conceptual Blending, den Prozess, wie sie diese Image-Schemata anwenden. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass es sich dabei um körperliche, the body and the mind, also durch körperlich erzeugte Wahrnehmungsmuster der Welt gegenüber handelt. Das sind nicht kognitive, also nicht so ein Descartes, der sich hinsetzt und alles ausblendet, sondern diese haben wir, weil wir Körper sind. What Lakoff and Johnson essentially propose is an understanding of cognition that not only relies on having a body to move around and perceive a world, so die Maschine, die den Geist umherträgt, but more radically a cognition that is fundamentally related to the sensory motor capacity of the human body as a basis, not only for perception, but also for conceptualization, also begriffliche Erfassung der Welt. They propose that it is the same bodily structures that move us around and allow us to act in the world that allow us to think, schreibt O'Neill über Semiotics of Embodied Interaction. Und was ist damit jetzt gemeint? Wir nähern uns der ganzen Sache an. Ein Schema als recurrent pattern, shape and regularity in or of those ongoing ordering activities. Also ein Schema ist etwas, das hat schon Piaget festgestellt, was sich so im Geist als wiederkehrendes Muster ablegt. Und Image-Schemata sind schematische Versionen von Bildern. Also sowas wie geschlossen oder Kraft oder Raum oder so oder Weg und so. Da haben Sie im Kopf so was ganz Abstraktes. Im Prinzip, wie man es dann mit Bleistift auf Papier irgendwie hinmalen würde, malen Sie mal einen geschlossenen Raum, da malt man irgendwie so eine Box und die ist dann zu. Und so ungefähr kann man sich das auch vorstellen. Aber they are representation of specific embodied experiences. Sie können sich erst dann einen geschlossenen Raum vorstellen, wenn Sie schon mal in einem drin waren. Sie können nur dann Kraft irgendwie sich vorstellen, wenn sie Kraft gespürt haben, ausgeübt oder erfahren haben, also körperlich erfahren und nicht irgendwie davon gelesen haben. Und they represent schematic patterns arising from imagistic domains such as containers, paths, links, forces and balance that recur in a variety of embodied domains and structure of our bodily experience. Gerade bei Balance fällt mir ein, hatte ich mal eine Ergotherapeutin, sie sagte, sie hätte einen Patienten, der ist halb spastisch, also halbseitig gelähmt und der hat große Schwierigkeiten mit Mathematik. Einfach weil er sich dieses Konzept der Gleichheit nicht körperlich vorstellen kann. Auch größer und kleiner fällt ihm schwer, weil er seine zwei Körperhälften hat, in denen er das abwägt. Und wenn Sie sich vor, wie haben Sie das gelernt? Leichter, ja, hier ist leichter und schwerer, man hat schon diese Gewichte in der Hand. Und es ist ungefähr gleich schwer, naja, es ist halt in der Balance. Wenn Sie aber keine natürliche Balance haben, fällt Ihnen dieses Konzept zu verstehen unglaublich schwer. Und weil es tatsächlich, es gibt ein schönes Buch auch über Mathematik und Körperlichkeit, also wie mathematisches Verständnis aus solchen Körperschemata oder Image-Schemata entsteht. Also Image-Schemas are also not specific to a particular sensory modality. Das läuft nicht, weil man sieht oder dass man hören kann, sondern es sind Repräsentationen von solchen Mustern. Die Bezug zu Spielen komme ich gleich. Ich muss das jetzt mal theoretisch kurz ein bisschen aufbauen. They structure our bodily experience and they structure our non-bodily experience as well via Metapher. Und jetzt kommen wir halt dazu, so up, down, also Space, oben, unten, vorne, hinten, links, rechts, weit, entfernt, Center, Peripherie oder Kontakt sind typische Image-Schemata des Raums. Hier auf der nächsten Folie übrigens, hier sehen Sie mal so eine, also für Force, so Visualisierung dieser Schemata. Ist wirklich ganz klassisch, also ich gehe von A nach B und da ist ein Widerstand. Oder Blocking, oder ich kann drumherum gehen, oder man trifft sich. So. Also so abstrakt kann man sich das auch vorstellen. Containment, in und out, also innen und außen, kann ich überhaupt erst dann benutzen, das Wort, wenn ich sowas wie eine Umschließung habe. Oberfläche, voll, leer oder Inhalt, Content. Balance, Counterforce, Compulsion, Restraint, Enablement, Blockage, Diversion, Attraction. Das sind alles Begriffe, die Sie dann auch nutzen können für, es gibt widrige Umstände, da stellt sich mir etwas entgegen, man legt mir Steine auf den Weg. Also wenn Sie Redewendungen verwenden, die was mit Force zu tun hat, dann verstehen Sie die nur, weil Sie körperlich sowas wie Kräfte schon mal kennengelernt haben. Und ab dann muss man es Ihnen auch nicht wirklich erklären, weil Sie es körperlich nachvollziehen können, was damit wohl gemeint ist, dass Ihnen jemand jetzt Steine in den Weg legt. Oder Unity, Multiplicity wie Merging, Collecting, Splitting, Iteration, Part, Whole, Mass, Count und Links, Matching und Superimposition oder Removal, Bounded Space, Cycle, Object, Process als Image-Schemata der Existenz. Es gibt noch mehr, die genannt werden in der Literatur, es ist keine vollständige Liste, aber hier sehen Sie mal, Playing a game is a voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles, sagt Suits in dem schönen Buch The Grasshopper. Also es geht darum, unnötig gemachte Widerstände irgendwie zu überwinden. Wenn es beim Golfen darum ginge, den Ball ins Loch zu bringen, dann könnte man ihn noch am Abend vor dem Spiel einfach dorthin tragen. Aber nein, man muss es mit dem Schläger machen und unter den Bedingungen und dem Wetter, was halt bei Tag mit allen anderen stattfindet. Und dann setzt man sich künstliche Beschränkungen auf und dann kann man sie lustvoll überwinden. Und überhaupt dieses Überwinden von Widerständen ist das Image-Schema der Force. Und unten haben Sie mal so eine Liste von Verben, die das Force-Embodied-Schema repräsentieren. Und wenn Sie jetzt noch daran denken, dass Game Design ja ganz stark über Verben läuft, also was kann meine Spielfigur eigentlich, sehen Sie vielleicht schon die erste Verbindung zwischen Image-Schemata und Spielen. Ich komme aber explizit später nochmal darauf zu sprechen. Es ist eine ganz eigene Form der Game-Design-Heuristik. Wie kommen Sie eigentlich zu Spielen, die körperlich nachempfunden werden, indem Sie abstrakt über Image-Schemata gehen, sich Verben überlegen und dann überlegen, wie das im Spiel umgesetzt werden kann. Und gerade so Verblisten sind da ganz hilfreich. Denn das Entscheidende ist, was dann auch Fauconnier gemacht hat, das Blending. Ein schönes Beispiel, also eine Geschichte. Ein buddhistischer Mönch läuft morgens einen Berg hoch, kommt zum Sonnenuntergang oben an, meditiert für ein paar Tage, bis es dann wieder Abend wird und dann geht er wieder runter. Nee, bis zum Morgen und dann läuft er wieder runter bis zum Fuß des Berges, den er am Abend erreicht. Wenn wir jetzt weder wissen, wo sein Start oder wo er angefangen hat oder wie lange er gelaufen ist, ist das Rätsel. Gab es irgendeinen Punkt auf dem Pfad, den der Mönch zur gleichen Zeit an beiden Tagen, wo er zur gleichen Zeit an beiden Tagen war? Also gibt es irgendeinen Punkt, wo er so um 12.30 Uhr war oder wo auch immer, an irgendeinem Zeitpunkt? Gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo er auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, also wenn sein Geist da irgendwie wäre, wo er aufeinander getroffen wäre? Wie lösen Sie das Rätsel? Also erstmal, was ist die Antwort und dann, wie haben Sie es gelöst? Verstehen Sie die Frage? Also er geht hoch, bleibt ein paar Tage oben, geht wieder runter. Hätte er, wenn er gleichzeitig hoch und runter gegangen wäre, irgendwann an dem, wäre irgendwann an der gleichen Stelle gewesen? So ist es gelöst, genau. Und wieso lösen Sie das? Weil es ist viel komplizierter, indem Sie halt davon ausgehen, er geht hoch und runter gleichzeitig, auch wenn es zeitlich hintereinander geschieht. Das ist in diesem Diagramm das linke und das rechte Bild. Und dann sagen Sie, es gibt einen Punkt, wenn ein Geist ist, wo er sich trifft. Das heißt, zum gleichen Zeitpunkt des Tages ist er am gleichen Ort. Und das können Sie sich geistig vorstellen, weil Sie diesen Pfad im Kopf eben so ganz abstrakt sich, okay, der wandert da hoch, dann wandert er irgendwann runter und wenn ich das übereinander lege, Blending, so wie so eine Folie, gibt es in diesen beiden Filmen einen Punkt, wo die beiden Flecken aufeinander liegen. Das heißt, der gleiche Zeitpunkt, der gleiche Ort. So, und das nennt Fauconnier, oder das nennen Sie dann halt in der kognitiven Linguistik, Conceptual Blending. Sie haben diese Image-Schemata und wenden die auf alles an, was gerade passt oder was nicht passt. Und wenn sich irgendein Schema findet, was Sie benutzen können in einer Situation, dann können Sie metaphorisch das mit anderen ähnlichen Ereignissen zusammensetzen. Jetzt mal ein Beispiel aus den Spielen, Körper und Raum. Die vertikale Struktur von Dark Souls kann als körperliche und kulturelle Metapher verstanden werden. Also, happy is up, sad is down. Conscious is up, unconscious is down. Health and life are up, sickness and death are down. Having control of force is up, being subject to control of force is down. Da sehen Sie auch die ganzen Metaphern. That boosted my spirits rose, you're in high spirits. Oder he sank in a coma, he fell ill. Also das alles, wenn es nach unten geht, ist es schlechter und schwerer und auch irgendwie bedrohlicher, als wenn es nach oben geht. Und wenn Sie sowas wie Dark Souls spielen, man weiß ja meistens, wenn es hoch und runter geht, sollte man erstmal hoch und danach runter gehen, weil unten gibt es dann auch die Untiefen und da gibt es viel schlimmere Dinge als weiter oben. In vielerlei Hinsicht ist nicht immer so. Andere Spiele, die das machen, ist Spec Ops, Find a Way Down. Auch da ist der Weg in die Stadt nach unten, der Weg in diese eigenen Irrsinn und ins eigene Unbewusste. Bei Batman ist die Oberwelt up is good, down is bad. Also oben haben sie Kontrolle, sie können Macht ausüben, sie können Angst und Schrecken verbreiten, sie kommen auch von oben auf die Gegner runter und unten muss man tatsächlich dann auch kämpfen. Auch hier ist jedem sofort klar, wenn man nach oben kann, ist es in der Regel besser. In Journey sowieso ist das Ziel sowieso oben und auch das Helle und ist ja mal ständig präsent. Man will da irgendwie hoch. Find a way up könnte man als Motto mit auf den Weg geben. Catherine, wenn Sie das kennen, ist auch so ein Spiel, was mit einer ziemlich platten, aber doch gut erkennbaren Metaphorik arbeitet. Auch da geht es darum, Sie müssen nach oben kommen, um dem Albtraum der Partnerin zu entgehen, die unbedingt ein Kind haben will, was sich dann natürlich so das Unbewusste hochschiebt und die Monster, die von unten hochkommen, werden noch immer bedrohlicher. Aber auch da ist, also das ganze Spiel arbeitet mit einer sehr plakativen Metaphorik, aber natürlich auch mit so einer räumlichen Darstellung. So, und das führt uns dazu, dass Image-Schemata, Abstract Reasoning, auch abstrakte anzuwenden sind. Abstract Reasoning appears to be possible in large part because we project image schematic structure from spatial concepts onto abstract concept. We say, for example, shame forced him to confess. Aus Schande musste er gestehen. Even though no physical forces are involved. Forms of social and psychological causations are understood by projection from bodily causation that involves physical forces. This is parable. Also Parabeln funktionieren, weil sie aus der einen Welt auf die andere übertragen können, weil sie körperlich sowieso davon ausgehen, dass auch die Abstrakter untereinander durch solche körperlichen Schemata verbunden sind. Also das ist das ganze Buch The Literary Mind von Mark Turner. der beschreibt, wieso verstehen sie eigentlich Geschichten, wieso verstehen sie Märchen oder Parabeln, Gedichte, also alles, was auch metaphorisch daherkommt, weil, und das ist die Argumentation, sie diesen Umweg über die körperlichen Projektionen gehen. Also Parable, when Stanley came to a set of two open doors, he entered the one door on his left. Das versteht man als Parabel für ganz andere Entscheidungen. Es geht nicht nur um Türen, hier geht es um ganz andere Dinge, weil sie ganz oft vor den Entscheidungen stehen, gehe ich durch die linke oder die rechte Tür. Egal, sie haben ein Image-Schema, wo sie Zugänge, dann eine verschließt sich ja dann auch, dann haben sie Blockages, sie haben Containments, also die ganzen Image-Schemata hier, Containment, ist ein Spatial Embodied Image-Schema, das auf räumliche Story-Ereignisse projiziert werden kann über Conceptual Blending. Körper, Kopf, Haus, Raum sind solche Dinge und bei Stanley eben auch. Sie gehen durch die Tür, klack geht die zu. Jetzt wissen sie, sie haben eine Möglichkeit verloren, wenigstens für diesen Durchlauf. Das ist eine Form, deswegen heißt sie auch Parable, die man als Parabel identifizieren kann. Und das Containerschema impliziert weitere Schemata, in und out, through, across, surface, source, path, goal, was wir schon hatten. Also das sind, hier sehen Sie halt diese schematische Darstellung des Containment-Schemas oder das Source-Path-Goal-Schema, das ja die Heldenreise klassischerweise ist. Ich verlese das jetzt nicht alles, aber auch hier, Sie haben halt den menschlichen Körper, deswegen, weil Sie einen Körper haben, den können Sie nach vorne und hinten bewegen. Es gibt sowas wie vorne, vor uns und hinter uns. Was vor uns liegt, das können wir sehen. Eyes can cover a range of some 180 degrees. Also was Ihnen vorne ist, den Sinnen zugänglich, hinten ist es inaccessible. Und all these bodily effects of life mean that the front-back orientation is crucial for us. Indeed, they explain that we have a front-back orientation in the first place. Nur wenn Sie vorne Sinne haben, haben Sie was wie vorne, hinten, Spinnen, die überall hingucken können, denen ist es egal. Die haben vielleicht auch kein oben und unten, weil für die Wände auch kein Hindernis sind. Also diese Vorstellung, wie würde man sich eigentlich anfühlen mit einem anderen Körper, das stellt sich dann, wenn Sie die Welt anders körperlich wahrnehmen. Das wird dann für Spiel und eben Body-Schema, wozu wir dann gleich kommen, und Körperschema-Erweiterung wird das natürlich entscheiden. Und natürlich, Life is a Journey, Death is a Journey in Grimm Fandango, diese typische Reise, die Sie in jeder Geschichte haben, weswegen jede Geschichte aber dennoch auch als solche wahrgenommen wird, als Parabel, was denen geschieht, geschieht Ihnen auch, nur in anderer Form. Hier ist ein schönes Comic. Super Mario Brothers is really just highly reductive and extremely focused simulation of the human experience. We are beings who move through space, overcoming obstacles, trying to get stuff we want. Also ganz abstrakt geht es im Leben darum und es geht in Super Mario auch darum. Und was er hier macht, ohne das theoretisch einzubetten, ist im Grunde genommen das Aufrufen dieser ganzen Schemata. Move through space, overcoming obstacles, trying to get stuff we want. The world is crazy complex. Art tries to make sense of the cacophony by clarifying and highlighting the truth of our experience. Super Mario Brothers seems to accomplish this effect effortlessly, weil es einfach, and the interactivity makes it so much more direct and personal, plus it reminds us that life is fun. Also das können Spiele, und deswegen sagt er jetzt, dass Super Mario Brothers einfach eine Parabel für das Leben ist, und das können Sie ersetzen durch den Plattformer Ihrer Wahl oder durch den Shooter Ihrer Wahl, wo man sich die Frage stellt, geht es da wirklich um Abschießen oder um das Überwinden von Schwierigkeiten, und je schwieriger die Gegner sind, das ist halt die Parabel dafür, das Problem war größer. Also Nathan Drake ist kein Massenmörder, sondern hatte einfach schwierige Situationen zu bewältigen, die sich symbolisch durch viele Gegner oder schwere Gegner ausdrücken, aber es ist eine Parabel und keine Erzählung. Wer meint, die Filme, die Spiele seien in den Actionsequenzen auch nur Erzählungen, der reduziert Spiele als Filme. Also das ist, Ganze ist ein riesen Let's Play, ein Playthrough und ein Cinematic Experience. Nein, es gibt die Cutscenes, das mögen Filme sein, aber die Spielerlebnisse sind körperliche Parabeln. So könnte man es interpretieren, und damit ist Nathan Drake auch rehabilitiert. Und die ludonarrative Dissonanz gleich mit. I can't come close to beating the game, but I don't care. I'm happy just to replay the first few levels. Life isn't about winning anyway. It's joy to just to be, to move and to do stuff. Also das ist so eine künstlerische, jetzt im Medium des Comics, eine künstlerische Interpretation dieser Image-Schemata auf einer ganz anderen Abstraktionsebene. Vielleicht eine andere Game Design. Überlegen Sie sich mal, das können wir jetzt auch machen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, überlegen Sie sich mal metaphorisch ausdrückbare Erfahrung, also eine Redewendung, wie sich die Zeit nehmen. Entfällt nach Lakoff und Johnson, time is an object. Zeit nehmen, was soll das sein? Ich nehme mir mal die Zeit. Aber gut, damit kann man es als Abstraktum wieder zugänglich machen. Nehmen Sie so eine Redewendung. Das Deutsche ist unglaublich reich an Redewendungen. Also ich habe ein schönes Wörterbuch, über 10.000 Redewendungen, gibt es aber inzwischen alles online. Also tippen Sie irgendein Wort ein, Zeit, Redewendungen, dann finden Sie mehrere Dutzend. Dann überlegen Sie sich, auf welche Image-Schemata sich das projizieren lässt, wie eben is an object. Suchen dazu passende Verben, nehmen und gestalten passende Handlungsmöglichkeiten, wie das typische Time plus 10 Seconds in Rennspielen. Dann nehmen Sie sich die Zeit, ja, ganz wörtlich. Das kann man jetzt einfach so platt präsentieren, aber man kann auch versuchen, den metaphorischen Gehalt, den man ja gerade ausgenutzt hat, auch narrativ oder im Spiel zugänglich zu machen. Braid macht es irgendwie geschickter. Time is a moving object, die Zeit verläuft oder die tröpfelt so vor sich hin. Auf jeden Fall bewegt sich Zeit in unseren Metaphern immer. Und Braid macht genau das. Sie können die Zeit auch mal zurückdrehen. Oder Prince of Persia, Sense of Time. Nur bei Braid ist es ja noch ganz besonders, dieses Zeit-Zurückdrehen ist eine tolle Spielmechanik. Und hat dann auch noch einen narrativen Twist, den ich jetzt nicht erzählen muss. Weswegen ich es nicht tue. Aber da sieht man wirklich, wie sich Jonathan Blow mehr mit der Metaphorik auseinandergesetzt hat, auch in seinen Purple Prose, also in seinen obskuren Zwischentexten, zumindest darauf Wert legt, dass er hier metaphorisch arbeitet. So ein Rennspiel macht es häufig nicht, oder das Super Mario oder irgendein Mario-Pokémon-Rennspiel, was auch immer, wo sie halt dann mal so eine Muschel kriegen und die gibt ihnen 10 Sekunden. Wasted. Also Potential wasted, weil sie eben nicht darauf zurückgreifen, dass sie hier mit Zeit spielen und Zeit objektifizieren und das auch irgendwie anders zugänglich machen können. Und das wäre jetzt die Frage an Sie, was für Redewendungen, nehmen Sie mal welche, googeln Sie mal eine Redewendung und überlegen wir mal, was gäbe es für Verben, welche Image-Schemata könnte man nutzen, ich liste die nochmal auf. Diese hier, welche Image-Schemata könnte man nutzen und wie könnte man das für Spiele, oder welche Spiele kennen Sie, die das nutzen, oder wie könnte man es für Spiele nutzbar machen? Jetzt müssen wir erstmal wieder von der externen Kognition auf die interne umschalten.
Sich einen
Reim machen auf etwas, genau. Reime sind, und wie könnten Sie sich einen Reim auf etwas machen, was bedeutet das, wenn man etwas versteht, sich einen Reim drauf machen, wie könnte man das als Spielmechanik übersetzen? Sie müssen es nicht alleine lösen. Können Sie sich ein Spiel vorstellen, wo sich ein Reim machen eine epistemische Handlung ist? Ja.
Zur Lösung eines Rätsels. Also man weiß vorher nicht, dass es vielleicht irgendwie Text aktiviert ist. Aber man sieht, man hat eben eine Tür, die man durch muss und da steht drauf, wenn du dir aus diesem Rätsel einen reinmachen kannst, kommst du durch.
Ja, das ist explizit, aber können Sie es metaphorisch unterbringen? Sie wollen die Tür öffnen. Was könnten Sie machen müssen, um die Tür zu öffnen oder Door, je nachdem, ob Sie es internationalisieren wollen? Ja?
Vielleicht hat man in diesem Spiel vorher ein zerrissenes Notizbuch gefunden mit der etwas längeren Losung und musste die Textschnipsel so zusammensetzen, dass diese Losung wieder rauskommt, die sich zufälligerweise reimt.
Ah, okay.
Also
ja.
Muss wirklich einen Reim machen.
Ja, oder machen Sie keinen Reim, da setzen Sie Ihren Puzzle zusammen. Kennen Sie Scribblenauts, das Spiel? Da machen Sie ja keine Reime, aber Sie machen zumindest Wörter. Man könnte die Mechanik benutzen, um Reime zu machen. Und erst dann funktioniert es, wenn Sie die richtigen Reime finden. Würde mir einfallen. Oder Sie müssen das Objekt finden, was sich darauf reimt, wenn Sie es übersetzen würden. Also dass Sie es tatsächlich versuchen, den Reim machen als als spielmechanisches Merkmal zu nutzen und eben nicht das zu verstecken in anderen Mechaniken. Wäre sowas. Anderes. Oder andere Ideen oder andere Redewendungen.
Alle Brücken hinter sich abbrechen.
Oh ja, alle Brücken hinter sich abbrechen. In welche Image-Schemata, was würden Sie da sehen? Wo würden Sie das unterbringen?
Also normalerweise Existence, also Removal, dass man danach nicht mehr zurückgehen kann.
Genau, also der Path ist blockiert, der Weg zurück ist blockiert. Genau, Sie nehmen etwas weg, um den Pfad zu blockieren. Und dann kann man sich vorstellen, wo kann ich noch was wegnehmen, um Pfade hinter mir zu blockieren? Oder dass man was zurück, dass man eben nicht mehr zurück kann. Oder in welchen Spielen wird das gemacht?
Ich weiß, in Watch Dogs zum Beispiel kann man ja auch hinter sich dann Pfosten aus der Straße hochkommen lassen, sodass die Polizei nicht mehr durchkommt. Oder eben Brücken dazu bringen, dass sie hochklappen, sodass man dann wieder durchkommt.
Zum Beispiel, dann reißen sie nicht ein, aber zumindest unterbrechen sie den Pfad. Sie blockieren den Pfad hinter sich, genau. Also das wären solche Möglichkeiten, wie Sie, und wenn Sie das dann noch in die Metaphorik so einbauen, dass es vielleicht klar wird, dass es sich auf die Redewendung bezieht oder auf die Erfahrung, dass man nicht mehr zurück kann. Ich meine, wenn in Stanley Parable die Tür sich hinter Ihnen schließt, haben Sie das auch, die Brücke ist zwar nicht abgerissen, aber die Türen verschließen sich hinter Ihnen. Für jede Tür, die sich schließt, öffnet sich auch eine neue. Das ist in dem Spiel ja auch so, oder zwei neue öffnen sich ja meistens. Das ist in dem Spiel ja auch so. Und deswegen funktioniert das, es nennt sich halt auch Parabel und man hat dieses Gefühl, es ist abstrakter. In Watch Dogs könnte man das zumindest als Interpretation dann benutzen, aber häufig also wird das Potenzial in den Spielen dann nicht ausgenutzt, es sei denn, die Spielemacher bestehen drauf oder machen es ganz explizit. Also das wäre mal so eine Möglichkeit, wie Sie mit Embodied Game Design vorgehen können, dass Sie die Körper, die Image-Schemata nehmen, die sie körperlich erfahren können und sich dann mal ganz bewusst fragen, vielleicht sollten wir mal ein Game Jam dazu machen, aber sich dann einfach ganz bewusst fragen, was kann man mit diesen Schemata anfangen und wie kann ich die in meinem Spiel unterbringen und vielleicht, wie kann ich dem Spieler klar machen, dass es hier als Parabel oder als Metapher gemeint war. Es muss ja nicht immer gleich gezeigt werden, so wie ein Papayo, wo man dann hinterher wirklich die Übersetzung, guck mal, Monster ist der Vater, Frösche sind der Alkohol, für alle, die es noch nicht verstanden haben. Das liegt dann bei Ihnen, wie sehr Sie Ihre Spuren verwischen. Aber das, dann bewegt sich so ein Spieler als Poesie, dass Sie tatsächlich anfangen, metaphorisch zu arbeiten und gar nicht sagen, die Übersetzung muss man nicht leisten, so wie in The Path, wenn Sie das kennen, wo es ja zum Schluss so ein Rotkäppchen-Interpretation, die sehr stark auf symbolische Welten legt und wo es eben keine Erklärung gibt, was das bedeutet, aber wo man schon das Gefühl hat, es soll halt was bedeuten. So, der Übergang zum letzten Teil. Warum aber erleben Spieler die Handlung als körperlich ihre? Also ich bin gerannt, ich bin gesprungen, ich bin geklettert. Und nicht als Drücken von Knöpfen. Ich habe dafür gesorgt, dass Mario gesprungen ist. Wenn Sie mit Spielern sprechen, haben Sie ja schon das Gefühl, dass Sie das sind. Auch wenn man Ihnen zuguckt, hat man das Gefühl, die sitzen doch da relativ bewegungslos am Rechner. Und jetzt kommt das, was ich angesprochen habe, das Körperschema. A body image consists of a system of perceptions, attitudes and beliefs pertaining to one's own body. In contrast, a body schema is a system of sensory motor capacities that function without awareness of the necessity of perceptual monitoring. Das bedeutet, es gibt ein Körperbild, komme ich ganz zum Schluss nochmal darauf zu sprechen, wie sie sich wahrnehmen, auch kognitiv. Also Wahrnehmungen, Einstellungen, Glauben über ihren Körper, wie sie sich fühlen, ob sie sich halt gefallen oder auch nicht. Oder ob sie merken, da hinken sie oder in irgendeiner Form merken sie, was mit ihrem Körper los ist. Mehr so kognitive Glaubensstrukturen. Das Körperschema liegt darunter, das ist ihre unbewusste oder vorbewusste Wahrnehmung, wo ist ihr Körper. Also sie wissen, wenn sie die Schulter heben, dass jetzt der Ellenbogen über dem Oberkörper ist. Man weiß einfach, wo der Körper gerade ist, ohne dass man es die ganze Zeit bewusst sich machen muss. Aber man weiß, die Hände sind halt irgendwie am Ende des Körpers, also am Ende der Arme und nicht weiter oben. Oder die Sinnesorgane sind im Kopf und also so, all solche Dinge wissen Sie. The body schema is the mind's internal representation of the body. Und deswegen habe ich ihn ja schon als, die Brothers, wenn Ihnen dann der eine Bruder abhanden kommt, dann kommt Ihnen ja auch ein Controller abhanden, also dann wird Ihnen ja der Körper, das sozusagen das Körperschema, was Sie haben, wird Ihnen ja dann wieder entfernt. Es gibt vielleicht mal eine ganz interessante, einen ganz interessanten Film, diese aus Her Movie, diesen kurzen Ausschnitt, der Spielsteuerung. Wie steuert er? Der hat eben keinen Controller in der Hand, sondern er lässt die Figur laufen, in dem, wird man gleich sehen. Genau, also das läuft alles über viel stärkere Gesten und besser als die Kinect, also es funktioniert einfach. Und sozusagen ganz beiläufig bewegt er seine Hände und also das ist schön gemacht, weil man sieht, dass es einfach schon total embodied ist. Er muss sich das nicht vorstellen, jetzt trifft er auf Figuren, das ganze holographisch. Wir warten auf dieses Spiel. Bis dahin haben wir Everything und Mountain von dem gleichen Macher. Also playing a video game transforms and re-engineers our body schema in a unique and powerful way that does not occur when we experience book, films or tables. Das ist die große These. Wenn Sie ein Computerspiel spielen, erweitert sich Ihr Körperschema. Und Sie können tatsächlich, also Sie machen das, was der, Ihr Controller macht, sich zu eigen. Und Sie erweitern halt, also Sie laufen dann halt so oder so mit den Fingern. Und das ist für Sie dann, am Anfang ist es, man muss sich dran gewöhnen, wie ein Quop. Und mit der Zeit geht es aber wirklich in die Hand und man fährt oder läuft ganz automatisch in diesem Spiel. Und das funktioniert halt nicht in Filmen, Büchern oder Tabletop-Roleplaying-Games, weil sie dort körperlich nicht viel machen müssen. Sie müssen halt gerade bei Filmen und Büchern den Körper stillstellen, bei Roleplaying-Games vielleicht noch würfeln, vielleicht den Akt, das sehen sie noch als Agency, also da haben sie noch was zu tun, aber der Rest geschieht dann doch im Kopf. Because only video games create an instantaneous real-time bidirectional bio-cybernetic feedback loop between our mind and a virtual environment, which we sense and manipulate by means of our new cybernetic game body, which the game provides. Also Gladden hat dann einen schönen Vortrag gehalten, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, in dem er genau dieses Entstehen von Körperschemata beschreibt, auch aus der Psychologie bekannt, und das dann auf Computerspiele überträgt und sich zu der These hinreißen lässt, zu sagen, wenn wir irgendwann mal sowas wie Body Extensions haben, also dass wir irgendwelche Roboter oder eben kybernetische Organismen haben, dann muss man mit denen umgehen können. Das ist gar nicht so einfach, jetzt plötzlich 6 Beine zu haben, wenn man irgendwie so eine Figur steuert. Und es ist eben auch nicht trivial, auf 4 Beinen zu laufen, nur weil Tiere das können. Das ist auch nicht selbstverständlich. Man kann es aber lernen, weil das Körperschema so flexibel und sehr gestaltbar ist. Und da gibt es verschiedene Untersuchungen. Ich habe jetzt mal ein paar Begriffe mitgebracht, die aber alle was Ähnliches meinen. Extended Embodiment, also dass Ihr Körper sich halt nach außen ausdehnt. Interacting with video games may lead to a sense of extended embodiment and sense of agency that lies somewhere between the two poles of schema and image. It is an embodied awareness in the moment of action, a kind of body image in action, where one experiences both agency and ownership of virtual entities. Also diese Vorstellung, dass dieser Schläger jetzt zu Ihnen gehört, das gilt nicht nur für Computerspiele, das gilt auch für Autos, für Werkzeuge aller Art. Wer den Hammer hat, der sieht die Welt als Nagel, weil tatsächlich der Hammer Teil des Körpers wird. Für mich die Brille ist einfach ein Teil meines Körpers, weil es diesen schönen Satz gibt, what moves together belongs together. Also von Köhler aus der Gestalttherapie kommend. Dinge, die sich zusammen bewegen, auch ihre Kleidung ist für sie ein natürlicher Teil ihres Körpers, auch wenn sie sie dann abends ablegen können. Aber zumindest über den Tag bemerkt man sie auch nicht mehr. Und sie können ihr Body-Schema, also die interne Repräsentation ihres Körpers, verändern. Das ist die große, im Prinzip eine der großen Erkenntnisse dieser Embodied Psychology. Anything that comes into contact with the surface of the body and remains there long enough will be incorporated into the body image. Wobei body image, er meint body schema. Diese Unterteilung in Image und Schema ist noch relativ, relativ neu. So, und dass Sie, hier gibt es ein schönes Beispiel, Field Space wird jetzt, glaube ich, auf Kickstarter wird das auch angeboten, ist ein Gürtel, der vibriert immer dorthin, wo Sie hin sollen. Das ist ein bisschen der Trick. Also das kann man sich aus Arduino selber bauen. Ich habe jetzt, glaube ich, keinen Ton hier. Ich glaube, ich war nicht so schlimm. Also der hat so eine Menge, vielleicht so ein Dutzend Vibrationsmotoren, die man halt in so Controllern auch findet. Und Sie müssen sich orientieren im Raum. Jetzt gibt es Karten, dann wissen Sie, okay, jetzt nach rechts, das müssen Sie eine komplizierte kognitive Mental Map aufbauen, wie Sie jetzt zu laufen haben, und müssen die dann abbilden auf die Räumlichkeiten. Wie wäre es denn, wenn dieser Gürtel das übernimmt und einfach in die Richtung vibriert, in die Sie jetzt gehen sollen, so wie so ein Navigationssystem oder da ist Norm. Und da gibt es durchaus Untersuchungen, die zeigen, nach wenigen Tagen merkt der Körper dieses Vibrieren gar nicht mehr, hat aber das Gefühl der Orientierung im Raum. Also Sie sehen, Sie können sich viel stärker orientieren, mal gucken. Wir müssen da vielleicht auf YouTube gehen. Genau, hier sehen Sie jetzt mal Action. Das ist wie so eine Sinnes, das ist ein zusätzlicher Sinn. Tauben haben das und Vögel, Zugvögel überhaupt, deswegen, die orientieren sich am Magnetfeld und wissen deswegen immer, wo sie nach Norden kommen oder wie sie wieder nach Hause kommen. Katzen haben das, glaube ich, auch und Hunde. Also ganz viele Tiere haben so Magnetsensoren, also können ihre Bewegung am Magnetfeld ausrichten. Und hier hätte man halt Bluetooth und Handy und solche Gürtel und dann weiß der Körper, okay, da fühlt es sich richtig an. Es fühlt sich einfach richtiger an, dahin zu gehen. Und wenn Sie das einstellen, immer wo Norden ist, dann werden Sie nie wissen, werden Sie nie das Gefühl haben, Sie haben die Orientierung verloren, weil Sie immer wissen, wo ist auf der Karte oben. You'll never get lost again anywhere. Naja, wenn es so schön wäre. So, das wäre so eine Möglichkeit der Body-Schema-Extension. Und die Menschen berichten auch, wenn man ihnen den Gürtel wieder wegnimmt, dann fehlt ihnen ein Sinn, den sie zwischenzeitlich hatten. Also es ist tatsächlich so, das kennen Sie aber, wenn Sie ein Spiel verlassen, weil Sie es durchgespielt haben, wie Sie es immer noch, Sie spüren es immer noch im Körper. Oder wenn Sie es lange gespielt haben, dann haben Sie es noch in den Fingern, aber Sie es einfach im Körper spüren. Weil Ihr Körperschema, das geht ruckzuck. Es gibt diesen, auch einen anderen, die Rubber Hand Illusion, kann ich Ihnen auch noch zeigen, ganz berühmt. Aber so. Die berühmte Rubber Hand Illusion, da zeigen Sie, also Sie berühren, er guckt die beiden Hände an, die ist plastisch genug und realistisch genug, dass sie echt aussieht wie eine echte Hand. Der Versuchsleiter stimuliert die andere Hand, die der Proband jetzt aber nicht sieht, und gleichzeitig stimuliert er diese Gummihand und irgendwann empfindet der Proband diese Gummihand als seine. Also der sieht den Unterschied nicht mehr und der hat das Gefühl, das sei jetzt seine Hand. Das ist die berühmte Rubber Hand Illusion. Genau, und dann. Das ist der, ist dann immer so die Pointe an der ganzen Sache. The Rubber Hand is incorporated into our body schema and becomes a physical part of our body innerhalb von 10 Sekunden. Also so flexibel ist dieses Body Schema. So, ich habe jetzt leider hier, ich muss da wieder nach unten ziehen. So flexibel ist dieses Schema, to the extent that our brain takes ownership over it and our body schema is altered. Extension, on the other hand, is the feeling of non-mediation between ourselves and the world through the use of a tool or technology. Und das geht einerseits durch Technologien aller Art, also auch wenn Sie einen Gehstock benutzen so, oder irgendwelche Hilfsmittel, um vorwärts zu kommen, ist das sehr schnell eine Integration in das Körperschema. Und Sie empfinden es auch nicht mehr als Krücke, sondern einfach als Erweiterung, es gehört einfach zum Körper dazu. Oder Prothesen aller Art. Und so die These bei Computerspielen, das funktioniert dort eben auch so. Sie benutzen den Controller als Body Extension, können damit unmittelbar in der Welt etwas auslösen und empfinden diesen Controller dann nach einer kurzen Zeit als Teil von sich selbst. Es gibt diesen Übergang, wo Sie wirklich nachdenken, okay, vorne war jetzt hier, da drücken. Und gerade Menschen, die überhaupt keine Ludo-Literacy haben, die wissen ja noch nicht mal, dass man den Controller nach vorne drückt, um nach vorne zu gehen. Also das ist wirklich auch einigermaßen eine logische Abbildung ist, sondern für die ist jeder völlig beliebig. Und dass die linke Hand zu bewegen und rechte für die Kamera ist, das liegt ja den Dingen nicht bei. Aber irgendwann ist es dann integriert und dann empfindet man, solange man spielt, es als Teil des eigenen Körpers. Und es ist ein Unterschied, ob Sie dann zwei Beine haben, ob Sie die Beine mit einem Controller bewegen oder mit zwei Händen, wie in dem Film, weil sich Ihr Körperschema danach richtet. Ich will was auslösen, also muss ich so und so handeln. So, das ist eine Form von Body-Schema-Extension und die These war zum Beispiel, dass Spiele darauf vorbereiten, auf verschiedene kybernetische Organismen, wenn sie es dann erstmal hinbekommen. Gibt es ja jetzt nur Neuroprothesen, das fängt ja jetzt an, dass sie über das Gehirn dann wieder schaffen, wenn sie vielleicht einen Arm verloren haben, den Arm dann wirklich nicht nur als Prothese, so dass er schön aussieht, sondern dass er funktional wird, indem sie ihn über neuronale Impulse ansteuern. Das heißt, ihr Hirn muss sich daran gewöhnen, plötzlich wieder ein Körperteil zu haben, was inzwischen schon aufgegeben wurde. Oder diesen Phantomschmerz kennen Sie auch, nach der Amputation spürt man noch dieses Körperglied, weil das Körperschema sich halt noch nicht so ganz komplett angepasst hat. Das sind alles solche Phänomene, die man hat. The video game intensifies, schreibt Bernard Perron, the emotional experience of the horror genre and how all those monstrous body and player characters body in the horrific game worlds are needed to capture the imagination of gamer's mind and to affect his own body. People playing survival horror games remain thrill seekers. The survival horror is indisputable any extended body genre. dass auch Horrorspiele, jetzt so Outlast zum Beispiel, das ist so die Szene, wo ihnen dann die Finger abgeschnitten werden. Und da müssen sie schon sehr robustes Körperschema haben, um das nicht als, also sie haben ja eine Zeit lang damit gespielt und sich auch darauf eingelassen, dass das jetzt ihr Körper ist. Und der wird dann halt verstümmelt oder in irgendeiner Form malträtiert. Und je nachdem, wie sie das in ihren Körperschema integrieren, in dem Fall haben sie wenig Agency, weil sie mit den Händen nicht viel machen können. Es wäre wahrscheinlich schlimmer, wenn sie mit so einer Oculus Touch eine Zeit lang spielen und wirklich die Finger spüren und plötzlich kommt einer und hackt ihnen die ab. So Resident Evil, aber auch die haben ja netterweise keinen wirklichen Handcontroller dabei. Also da wird noch einiges auf uns zukommen, denn je länger, je besser sie es schaffen, den Spieler davon zu überzeugen, dass diese virtuellen Gliedmaße Designen sind. Und in Virtual Reality geht es sehr schnell, dass sie wirklich auch den Körper verlängern oder in irgendeiner Form verändern können oder ihm halt zusätzliche Gliedmaße geben. Und je stärker sie das hinbekommen, desto schlimmer empfindet er natürlich dann auch, wenn es ihm wieder weggenommen wird. Das ist Game Experience. Wenn sie Body Experiences schaffen wollen, müssen sie erstmal Body Extension betreiben. Anderes Beispiel, Headbobbing. Das beliebte Headbobbing. This is what Headbobbing feels like. Da gibt es unterschiedliche Meinungen in der Literatur. Zum einen, also Unity hat ja die Headbobbing-Icon, können Sie einstellen, weil der Glaube ist, First-Person-Controllers offer no native support for headbobbing. Whenever a human or biped moves by walking, the overall kinematics of the legs and body in motion typically causes the head to move involuntarily up and down. This motion is not included in the default first-person controller, but it can add an extra level of believability and realism to a game. Das ist halt die Frage, macht es das realistischer oder, wie auf der linken Seite, in most contemporary first-person shooter games, headbob is either completely eliminated, most reduced or only used in situations where the player's perception is meant to be distorted, weil sie im Lauf dieses Headbobbing wieder rausfiltern. Klar, ihr Körper kinästhetisch bewegt sich so, aber im Geist wird das einfach rausgefiltert, genauso wie das Augenzwinkern oder so, dass dann plötzlich die Augen mal im Moment zu sind. Das entfällt alles, weil das Körperschema und auch die Körperwahrnehmung solche Störungen rausrechnet. Das kennen Sie, wenn Sie Virtual Reality spielen, sieht die Welt ganz toll aus und für alle Zuschauer, jetzt bleibt doch mal still, jetzt guckt doch mal in eine Richtung und warum bewackelst du die ganze Zeit? Sieht es halt aus wie so ein schlechter Handkamerafilm. Als hätte jemand aus Versehen die Kamera eingeschaltet, während er sich bewegt. Weil für die Person selber wirkt die ganze Welt so, wie sie sein soll. Er kann sich ja oder sie dorthin schauen, wo das gewünscht wird. Für alle anderen schrecklich. Deswegen werden Autofahrer auch nie seekrank. Sie wissen genau, wann sie wie stark in die Kurven gehen. Und alle anderen müssen damit umgehen, dass diese Kurve dann doch ein bisschen schneller ist. So, das ist sowas. Deswegen die Frage, wie der Game Experience. Sollten Sie solche Effekte einfügen oder nicht? Die Frage ist, was Sie möchten. Soll es sich so anfühlen? Mach mal die Animation aus. Soll es sich so anfühlen, wie es von außen aussieht, aber es fühlt sich innerlich gar nicht so an? Oder soll es sich so anfühlen, wie es sich halt anfühlt? Und da ist es inzwischen, ist man ja auch wieder dazu übergegangen, auf Headbobbing zu verzichten und dann sich doch wieder wie auf Schienen zu bewegen, weil sie sich in ihrer Erinnerung auch so durch die Welt bewegen. So, ich hätte jetzt noch einen Punkt, dann können wir noch was besprechen. Body Image, nämlich als letzter, Body Image ist ja nicht Body Schema. Body Image ist das, wie sie vielleicht sich kulturell angemessen repräsentieren als Körper, also wie sie sich im Spiegel anschauen, aber nicht wie sie wissen, dass ihr Handgelenk unterhalb des Ellenbogens ist. Und da gibt es eine interessante Untersuchung, die sie aber berücksichtigen können, also solche Untersuchungen. Die Frage nämlich, wenn Sie mit perfekten Körpern spielen, egal ob männlich oder weiblich, wird also an beiden untersucht, insbesondere mit Skyrim haben Sie es gemacht. The current research sought to determine if playing a video game that emphasizes the ideal male body would cause negative body images in male participants and if playing a video game that emphasized the ideal female body would cause negative body images in female participants. Da gibt es so standardisierte Fragebögen, wie zufrieden ist man mit seinem Körper, fühlt man sich zu dick, zu groß, zu klein oder zu dünn und an den richtigen Stellen zu dick und zu dünn und so. Across both studies, the research showed that after playing such video games, also Skyrim in dem Fall, male and female participants had a decrease in their body esteem. Also sie fühlen sich einfach, wenn sie so perfekte Frauen- und Männerkörper spielen und danach den Fragebogen ausfüllen und davor, dann haben sie das Gefühl, ja, so richtig sportlich bin ich auch nicht. Und da ist ein bisschen fett und außerdem, also von der Größe könnte auch, was sie sich dann alles so vorwerfen. Body-Shaming ist bei Frauen viel beliebter als bei Männern, aber nichtsdestotrotz ein verbreitetes Phänomen. Und this adds to the existing literature by showing that yet another mass media format, video games, can contribute to negative body images in males and females. Also diese Übersexualisierung von Frauenkörpern, aber dann auch über, naja, Maskulinisierung von Männerkörpern, nicht immer zur Freude der Spieler stattfindet. Das erfüllt nicht immer die Allmachtsfantasien, sondern zum Teil, zumindest in dieser Umfrage, sorgt dafür, dass man sich im Nachhinein nicht so toll fühlt, wie man sich vorher gefühlt hat, weil man sieht, es könnte ja noch viel toller sein. Auf dem Bild die Umfrage war eine andere, nämlich wenn sie sexualisiertere Frauencharakterfiguren spielen in The Sims. Danach die Frage, wer ist eigentlich schuld bei sexuellen Übergriffen? Also gibt es diese Frage, the victim blaming, also Frauen sind ja selbst schuld, wer so rumläuft, die will ja auch angemacht werden. Und dass der Glaube daran, dass die Frauen ja selbst schuld sind an sexuellen Übergriffen, steigt, wenn sie solche sexualisierten Figuren spielen. Also das ist ein ganz komplexes Thema, was aber auch auf die Frage, inwiefern man seinen Körper ausstellt und was darf man kulturell wem wie zeigen und was für Reaktionen sind dann kulturell angemessen oder verständlich, sich eben auch in der Domäne des Virtuellen stellen und durchaus, naja, ist die Frage, ist das langfristig ein Change of Attitude oder nur im Rahmen der Studie? Sollte das Ergebnis rauskommen, wie wurden die Probanden befragt? Aber es ist ein Body of Research, deswegen ist es eine Theorie, man könnte dazu auch arbeiten, inwiefern die Darstellung von Körpern die Einschätzung und die Meinung über Körper prägt und beeinflusst. So, damit bin ich am Ende und wir hätten sogar noch 3 Minuten für die gewünschte Diskussion. Body-Schema, Body-Image, oder wir können mal zusammenfassen, wie auch immer Sie das gerne hätten. Also wenn ich hier nochmal zurückgehe, Aufmerksamkeit, Wissen, mentale Modelle, dazu gehören eben auch so Body-Schemata, Ihr Modell, Ihr mentales Modell von Ihrem Körper, Gedächtnis in Form von Handlungswissen und so Fragen wie Lernen, aber eben auch Problemlösen, das ist dann eher über Extended und hier Embedded Cognition zu verstehen. Ja.
Welche Rolle spielt denn das Body-Image für uns als Game-Designer?
Na, die Frage ist, was Sie erreichen wollen. Wollen Sie, was ist Ihre Zielgruppe? Und Sie müssen einfach davon ausgehen, dass den Körper, den Sie darstellen, oder vielleicht von Ihrem Art Department darstellen lassen, dass der nicht unbemerkt bleibt. Und zwar nicht nur im Rahmen, so die Spielkritik wird sich wieder darauf stürzen, sondern die Spieler setzen sich mit den dargestellten Körperbildern auseinander. Nicht Körperschema, sondern jetzt Body Image. Und es kann zum Positiven und zum Negativen gehen, aber es ist nicht unabhängig von den Körperbildern, auf die sie treffen. Das ist die lange Diskussion, wenn man immer diese Magermodels zeigt, die führt das Mädchen in die Magersucht, weil das so als kulturell erstrebenswert gesehen wird. Oder wenn man, ich meine, das führt die Jungs wahrscheinlich nicht in die Fitnessbuden, aber wenn man WrestleMania spielt, dann fühlt man sich hinterher hämpfliger als vorher. So einfach, weil man sieht, wie solche Männerfiguren aussehen. Was das für Konsequenzen hat, wird in den Studien nicht erfragt. Aber Sie können sich als Game Designer halt die Frage stellen, Sie sind Teil eines Massenmediums und auch Teil dieses Diskurses, inwiefern die Darstellung von Körpern in diesem Medium sich auf die Körperwahrnehmungen der Rezipienten auswirkt. Und da können Sie auch nicht sagen, ist ja alles fiktiv und außerdem ist ja nur ein Spiel und so, damit kann man sich nicht rausreden. Weil vielleicht gerade weil es ein Spiel ist und weil man es steuert, sich auch körperlich viel stärker mit dieser Figur identifizieren kann als rein im Film oder in einer Zeitschrift. Aber so eine richtige, also deswegen habe ich auch keine letzte Folie Design hin, also wie Sie jetzt damit umgehen. Aber vielleicht, dass Sie es überhaupt als Möglichkeit mit in Betracht ziehen, dass die Körperdarstellungen nicht unschuldig sind. Und in irgendeiner Form müssen es halt wie immer beim User Experience Design, Sie müssen die Leute fragen. Und es gibt Fragebögen, das machen wir ja in der letzten Sitzung, es gibt Game Experience Fragebögen, aber es gibt auch Body Image Surveys. Können Sie auch machen, mal zur Freude, um zu gucken, ob das irgendwas auslöst oder nicht.
Ja. Was mir letztes Wort eingefallen ist, war GTA San Andreas, wo man, sag ich mal, selbst aktiv beeinflussen kann, wie der Charakter aussieht. Ja. Also wenn man, sag ich mal, oft weiß ich nicht, Fastfood isst und so, dann wird man immer dicker.
Okay.
Und irgendwann ist man wirklich, also wirklich sehr bemerkenswert korpulent, sage ich mal.
Das ist echt.
Und weißt du, wie kann man eigentlich auch in ein Fitnessstudio gehen?
Ah.
Ins andere umkehren.
Sehr gut.
Und ich fand es eigentlich immer, es hat kein anderes Spiel geschafft, glaube ich, der GTA-Reihe. Es gab es nur da, ich weiß nicht. Ich fand es immer ganz interessant. Auch ganz spannend, vielleicht rauszufinden, wie verschiedene Spieler darauf dann regeln, was sie dann machen. Also, ja, wenn die die Kontrolle haben. Und natürlich kann man da den Körper sehr schnell formen, ne, in den Spieltagen, in den Stunden. Und das wäre sicherlich ganz interessant zu sehen, wie Spieler dann.
Also das wäre so ein typischer Fall für einen Fragebogen. Und da können Sie dann solche Paper schreiben, wenn Sie in solchen Konferenzen auftauchen möchten, zu User Experience, weil das ist das, also das ist so die gängige Methode. Man hat eine Hypothese, schreibt ein entsprechendes Spiel oder eine entsprechende Experience und dann fragt man die Leute, was das mit ihnen macht und dann guckt man mal, was bei rumkommt. Das heißt ja immer noch nicht, dass es langfristig, wenn es nach dem Spielerlebnis kurzfristig so ist, ich meine, das kann ja auch nach dem Film ganz ähnlich sein, das muss ja nicht langfristig Konsequenzen haben, aber zumindest hat man sich mal damit beschäftigt, dass es überhaupt Konsequenzen hat, worum man vielleicht gar nicht denkt oder ganz andere, als man gedacht hat. Also vielleicht ist es ja auch, ja, ich wollte immer mal so ein Körperbild ausprobieren. Gibt es ja ganz viele, die in so Rollen spielen. Inzwischen können sie ja die Höhe der Wangenknochen und die Breite der Augenabstände bestimmen. Machen ja auch viele mal zu sehen, wie fühlt sich an, in so einem Körper zu sein. Ein bisschen zu Gender-Swapping, dass Männer gerne Frauenrollen spielen und umgekehrt, um zu sehen, wie sich das einfach anders anfühlt, auch in Online-Spielen. Also da gibt es ja durchaus, dieser Spiel mit Body Images wird ja ziemlich weit getrieben in Computerspielen. Und das können Sie im Zweifel, wenn Sie so ein Spiel mitentwickeln, sagen, okay, dann machen wir halt regelmäßig mal eine kleine Umfrage oder wir reden mit den Leuten drüber und sorgen dafür, dass es Teil des Spielerlebnisses wird. Und das kann ja dann die Spielerfahrung auch nochmal verstärken, dass man das so, wie siehst du aus, wie möchtest du gern aussehen, hat man verschiedene Rollen und kann dann umswitchen, damit man sich selber mal klar macht, was sind eigentlich so die eigenen Vorstellungen von Körperlichkeit. Also Ansätze für die Gestaltung von Game Experiences geben sich da ganz viele, wenn man sich überhaupt mal auf diese Gedanken einlässt. Gut, aber jetzt können Sie mir nicht vorwerfen, dass ich die ganze Zeit geredet habe, weil wie auch immer. Also mal gucken, wie es nächste Woche. Nächste Woche geht es um Kommunikation, also geht es um die soziale Konstruktion von Wirklichkeiten. Dazu gehören natürlich auch Body Images. Wir machen genau da weiter, weil es eher um die symbolischen Konstruktionen geht, was ist angemessen und was ist nicht. Und wie das sozial und kommunikativ ausgehandelt wird und wie Spiele helfen können, diese Prozesse zu unterstützen. Bis dahin danke ich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Folien jetzt, also zumindest der letzten Wochen, verfügbar sind auf der Seite der Medienwissenschaft. Also es gibt keinen E-Learning-Kurs, sondern unter Lehre Sommersemester 2017 Game Experience Design haben wir jetzt schon die ersten drei Folien und Mitschnitte. Und der nächste wird sicherlich im Laufe der Woche dort auch erscheinen. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.